Fängt ja schon wieder gut an hier.
Fängt perfekt an. Als hätten wir einfach alles stehen und liegen lassen, es hätte nichts mehr funktioniert. Wir wüssten nicht, was wir tun.
Also letztendlich fühle ich mich auch so, als wenn wir, also so, wir sind so ein bisschen in diese Folge oder in diese Folgenvorbereitung, muss ich auch gestehen, reingerutscht, reingestolpert. Ja. Hallo erstmal an alle,
Hallo.
Die wieder mit dabei sind. Wir sind's immer noch, euer Kerngeschäft-Podcast, der liebe Lin und ich bin der Mike. Und wir haben ja eigentlich in der letzten Folge angekündigt, dass wir wahrscheinlich so irgendwann im Laufe des Augustes uns wieder zurückmelden würden. Jetzt ist heute der 1. September, der Montag, an dem wir aufnehmen. Also irgendwie jetzt am Mittwoch, wenn ihr denn dann quasi am Tag des Releases zuhört. Anfang September sind wir wieder zurück. Weil irgendwie war der Sommer dann ja doch auch ein bisschen länger und ein bisschen voller als erwartet.
Ja, würde ich auch sagen. War viel zu tun, viel umhergekommen, viel rumgekommen. Privat sowie nicht privat.
Ja, geht mir ähnlich.
Ja.
Und wir haben dann, also so ging es mir dann, weil wir haben irgendwann inzwischen auch mal geschrieben, so ja, wann sollen wir eigentlich mal wieder anfangen? Ne? Und dann meintest du so, ja, Ende August, passt mir eigentlich auch nicht so gut, vielleicht eine Woche später, ist ja kein Problem. Ne? Mein Gott, wer wartet schon darauf?
Pass auf, ich kann sogar sagen, das ist ja eine Story, die können wir hier erzählen, ich kann dir sogar sagen, warum wir jetzt nicht letzte Woche aufgenommen haben, also so wie wir es eigentlich geplant hatten, noch im August, sondern jetzt erst, und zwar, weil meine Spülmaschine kaputt gegangen ist. Da ist an einem... Ich glaube, war das ein Freitag, ist meine Spülmaschine auf einmal kaputt gegangen, ist einfach ausgelaufen. So die ganze Küche, halbe Küche unter Wasser. Nein. Und ich so, ja, keine Ahnung. Das ist nicht das erste Mal gewesen, das ist schon das zweite, dritte Mal passiert. Beim letzten Mal war es der Abfluss von dieser Schlauch, der hinten rausgeht. Mhm. Der war kaputt, dann haben wir den ersetzt. Dann lief die wieder. Und jetzt lief es einfach irgendwie aus dem Gehäuse raus. Und dann habe ich gesagt so, ey, ich habe keinen Bock mehr. Schmeißen das Ding jetzt weg und holen's neue. Und das Ding war, mit allem drum und dran, also die neue Spülmaschine kaufen und hier hinstellen und anschließen, also an dem Tag, wo wir aufnehmen wollten, war der nächste Tag, wo hätten wir eine neue Spülmaschine irgendwo kaufen können, gehen können. Ja. Deswegen habe ich gesagt, ist mir alles zu stressig, wir kümmern uns jetzt um die Spülmaschine und der Podcast muss jetzt warten. Und dann sind wir halt in dem Montag rumgefahren, haben leider nichts gefunden, haben dann trotzdem online bestellt und jetzt steht die neue, die läuft, ist alles gut und jetzt können wir gerne wieder Podcast aufnehmen.
Weißt du, dass unsere auch kaputt gegangen ist?
Nein!
Ist tatsächlich am Tag oder so danach.
Nee!
Ich habe das ja gelesen und dachte, hatte das noch gespeichert und dann, aber irgendwie hatte ich bei dir das mit Waschmaschine gespeichert. Ich habe dann jetzt halt nicht in dem Chat nochmal nachgelesen.
Und du bist nicht die erste Person, die das mit Waschmaschine bei mir eingespeichert hat.
Das ist aber seltsam. Ich habe halt abgespeichert, okay, bei Lin ist halt irgendwas kaputt, so eine größere Maschine und dann ging es bei uns halt an dem Wochenende auch so, dass sie einfach die ganze Zeit gepiept hat. Und dann man kennt mich ja als den Handwerker, Profi, Technik-Freak, ne? Und dann habe ich halt das Ding versucht, also auseinanderzunehmen und sauber zu machen. Und am Ende des Tages habe ich auch irgendwas noch online bestellt. Wir haben jetzt auch eine neue Spülmaschine für die nächsten 4-5 Jahre. Ne? Müssten wir safe sein. Wir sind ja nicht mehr in einem Zeitalter, wo so Maschinen dann einfach mal 15, 20 Jahre
durch. Bei uns waren es auch 5 Jahre jetzt.
Ja, guck mal.
6 Jahre ungefähr, wo wir das Ding hatten. Wir haben es, glaube ich, nach einem Jahr nach dem Einzug hier gesagt, so, nee. Gar keinen Bock mehr Hand zu spülen, wir bestellen jetzt eine Spülmaschine. Und die hat jetzt also 5-6 Jahre gehalten.
Ja. Naja, und es ist, also Leute, ganz im Ernst, irgendwie haben wir es dann so ein bisschen auch, was heißt vertrödelt, es war wirklich viel los, aber irgendwann kam dann halt auch die Erkenntnis, es ist halt auch August vorbei. Vielleicht sollten wir mal wieder einsteigen und dann war so, wann sollen wir eigentlich? Ich glaube, das war am Freitag.
Ja.
Meinst du so, ja, wie wäre es mit Montag oder irgendwie, so sehr kurzfristig?
Also in meinem Kopf war es die ganze Zeit dieser Montag, nur ich habe es auch einfach bis Freitag rausgezögert, dir zu schreiben, ob wir es Montag machen wollen, so das war das Problem.
Wir haben es auf jeden Fall, also wir haben es dann mal eben zusammengeschustert, worüber wir denn alles sprechen könnten und ich hatte auch ein bisschen Schiss, muss ich sagen, von dieser ersten Folge nach diesem, nicht nur für uns, ich sag mal jetzt privat und ihr habt ja mit Sicherheit alle da draußen ja auch viel irgendwie jetzt erlebt, so diesen Sommer über. Wir werden gleich auch, also heute ist ein bisschen Laberrunde, wir haben auch viel Musik dabei, aber auch so ein bisschen Laberrunde, weil ich glaube, das passt einfach auch ganz gut, das einmal alles rauszujagen und dann gehen wir vielleicht mehr wieder in tiefere Themen in den nächsten Folgen, aber es ist halt auch echt wirklich eine Menge passiert, ne? Also das ist ja dann, das ist immer so die Gefahr, Also beim Fußball ist immer so, du nimmst eine Folge auf und danach wird ein Trainer entlassen oder so oder ein Spieler verletzt sich oder irgendwas, dann ist halt immer Kacke, weil dann ist die Folge draußen und dann, naja, ist eigentlich komplett aul. wenn du jetzt aber natürlich den ganzen Sommer über nicht da warst und plötzlich sterben dir irgendwelche Ikonen weg oder irgendwelche großen Releases oder so, dafür dann die Sommerpause, kann man abbrechen, haben wir es halt einfach fair enough nicht gemacht. So, das jetzt mal so ein bisschen zum dumm Gelaber wieder reinkommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, glaube ich, kann ich jetzt zumindest für mich, für dich vielleicht auch mitsprechen, wieder da zu sein, wieder mit euch zu diskutieren. Ich habe auch, es ist auch immer interessant, wenn bei Spotify kann man ja Kommentare hinterlassen, wenn dann Leute zu älteren Folgen dann plötzlich Kommentare hinterlassen und man dann merkt so, okay, also entweder hören die sich das jetzt nochmal an oder es kommen einfach neue Leute dazu und es ist mehr Bewegung drin, als wir gerade bieten können. Spätestens da merkt man, dass man vielleicht doch mal wieder anfangen soll.
Und also tatsächlich habe ich schon Rückmeldung bekommen, dass Leute nachhören, damit sie am aktuellen Stand sind.
Ah, okay.
Was durchaus Sinn ergibt, was aber auch irgendwie auf der anderen Seite gar keinen Sinn ergibt, weil wir manchmal auch sehr aktuell sind. Also Dinge, die schon längst passiert sind, Dinge, die wir dann, oder wir sind zu spät, das ist uns auch ganz oft passiert, oder wir sind, keine Ahnung,
oder wir, zu früh. Wir ignorieren einfach auch große Releases, was man ganz uns danach oft, genau. Also, ihr kennt uns.
Ihr kennt uns, ne? Aber das habe ich auch schon ein paar mitbekommen, dass Leute explizit gesagt haben, ne, ich höre mir jetzt hier, ich gehe jetzt, und das ist, finde ich, bei 5 Jahren schon, das war jetzt 5 Jahre auch bei uns, ne? Wir hatten nur letztens auch gefeiert, meine ich.
Ja, klar.
Ja, klar. Und da ist ja 5 Jahre nachhören, so ein Podcast.
Boah, vor allen Dingen durch Zeiten, ne? Also, also ich höre mir bewusst tatsächlich viele Sachen nicht an, weil ich dann wieder zurück in Corona-Pandemien und irgendwie so befinde oder gar keinen Bock auf diesen Vibe habe.
Ja.
Aber ja, ey, krass. Also an der Stelle, ne, auch an alle, die irgendwie jetzt so ganz neu mit dazugekommen sind oder so über die letzten Folgen oder immer noch. An der Stelle auf jeden Fall ein dickes Dankeschön.
Voll.
Herzlich willkommen, auf jeden Fall.
Herzlich willkommen.
Und sollen wir erstmal ein bisschen mit Musik starten, wir über irgendwelche Elektro-Festivals, Oasis und was auch immer alles auf unserer Private List noch steht.
Ja, komm.
Aber wenn wir vielleicht gerade schon über Private geil, guck mal. Brückenbauer Krause.
Und da hinten, die Leute bei YouTube jetzt zuschauen, da hinten oder bei Spotify-Video, da hinten ist es wieder als Easter Egg bei Mike eingebaut. Übrigens habt ihr ja gesehen, dass, also wenn ihr jetzt mal zur letzten Folge vergleicht, die Wand ist wieder vollständig.
Sie ist wieder vollständig.
Alles da.
Habe ich extra gemacht.
Ja, ich habe die Story gesehen bei Instagram, mein Freund.
Ja, also ne, nach dem Umzug, ich habe so viel, also ich habe auch da, habe ich noch eine Geschichte nachher für euch. Aber das musste wirklich, ich ertrage das nicht, wenn das so weiß hinter mir ist. Das muss bunt sein. Private Music heißt das neue Album von den Deftones. Und die haben das ganze Ding mit 2 Singles im Vorfeld irgendwie abgefrühstückt und dann rausgejagt, aber alles sehr kurzfristig. Und das ist ja irgendwie ein Trend, was mittlerweile auch so Einzug gehalten hat, dass man gar nicht mehr so viel Zeit verstreichen lässt, irgendwie zwischen Single und Album-Release, also Album-Ankündigung, Album-Release.
Gab es da eine große Ankündigung? Ich habe das auch echt nicht so verfolgt, tatsächlich.
Es ist über Nacht so ein bisschen wirklich, also es gab dann so den ominösen ersten, nennen wir es Teaser, Ankündigungspost, was auch immer. Und dann plötzlich gab es dann eine Pre-Order. Ich glaube, gefühlt war das alles so in einem oder 2 Monaten, war die Geschichte quasi, ne? Mhm. Und ich habe mir hier tatsächlich eine von den nummerierten, ich greife mal nach hinten.
Oh.
Ich habe sie noch nicht ausgepackt, aber eine von den nummerierten Platten gesichert. Und das ist halt immer, ne? Dann denkst du so, ja, geil, da habe ich ein kleines Schätzchen gefangen. Nummeriert und so. Und dann kriege ich die Nummer 7906.
Schnapper, hör mal. Den wird auch so schnell keiner, keine Ahnung.
Naja, wird sich zeigen, ob das ein Schnapper bleibt oder ob das seinen Wert gewinnt. Aber wenn dann, also ich nehme mal an, bei 7906 möglicherweise eine Auflage von 10.000 Stück, ist dann, aber egal. Das Ding ist draußen. Wir haben tatsächlich gar nicht so viel darüber gesprochen, wer jetzt was von dem ganzen Zeugs, was wir auf unserer Liste haben, so deep durchgehört haben. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob du so ein Deftones-Fan bist. Wie sehr hast du das überhaupt verfolgt jetzt?
Ich habe das mitbekommen, habe mir aber tatsächlich das Album erst angehört, jetzt heute und am Wochenende einmal so kurz durch. Also im Zuge dieser oder für diese Folge jetzt tatsächlich. weil ich auch nicht so ein riesen Deftones-Fan bin. Ich kenne halt so die Klassiker. Ich bin auch bei dem ersten Album noch mal, das habe ich vor ein paar Wochen noch mal gehört gehabt, jetzt mal komplett, also ohne Kontext zu, dass da jetzt was rauskam, sondern ich habe einfach mal gesagt, okay, ich will da noch mal reinhören. Und ja, ich hätte zum Beispiel das Vorgängeralbum Ohms habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist so komplett an mir vorbeigegangen. Also für mich ist das Neueste oder das, was ich bewusst wahrgenommen habe, war Koi no Yokan, glaube ich.
Ja.
Und das ist jetzt auch schon ein, das ist 2010, 2012 gewesen oder so?
Nee, das ist 2016 rausgekommen.
16, okay.
Ohms 2020 und davor war Diamond Eyes.
Ah, dann war das Diamond Eyes.
Zwischendurch hatten sie halt noch den Release von White Pony nochmal. Das war auch 2020. So, genau, dann haben sie so eine Anniversary-Remix-Geschichte noch.
Dann war das genau.
Pass auf, nee, ich habe auch noch eins vergessen. Gore gab's auch noch. Gore kam 2016.
Ah, ja.
Koi no Yokan 2012 und Diamond Eyes war 2010.
Ja, okay, dann in der Koi no Yokan und Diamond Eyes war, da war ich noch drin, da war das für mich was Neues.
Ist halt übrigens 15 Jahre her auch, ne?
Ja, bitte sag's nicht. Ich hab's gerade. Gore und Ohms sind komplett an mir vorbeigegangen. Hm. Ich habe da so ein bisschen was mitbekommen, dass die halt da waren und die Songs, die Singles, die rauskamen, aber ich habe da nie bewusst reingehört. Jetzt habe ich bei Private Music reingehört, wie gesagt, am Wochenende und heute nochmal während der Arbeit. Er gefällt mir sehr gut. Ohne jetzt zu wissen, wie die Entwicklung jetzt war, gefällt es mir auf jeden Fall schon besser als Koi no Yokan. Da fand ich es ein bisschen lackluster, was so die Hits angeht. Auch so, dass, ne, dass du sagst, so, boah, das könnte auch so ein, das ist ein guter Mitkopfnicker-Song so. Das hatten die ja bei Diamond Eyes viel, viel mehr. Jetzt weiß ich aber, ich glaube, Ohms, zumindest so wie ich das von Nacherzählungen in Erinnerung habe, war schon ein bisschen eigener, vertrackter, verkopfter. So. Und es, also Private Music wirkt einfach wie ein ziemlich straighteres Album, aber es ist auch jetzt nicht irgendwie krass stumpf. Es ist schon immer noch Deftones. Es hat noch immer so diese ominöse Aura um sich, will ich jetzt einfach mal sagen. Weißt du, was ich meine? Also es ist irgendwie alles, was da passt. Es ist so die Riffs, dieses super fast schon laid-back-Art, wie das halt rüberkommt. Dann kommt natürlich dann noch die Stimme von Chino Moreno dazu, die auch so diesen laid-back-Vibe hat. Und aber trotzdem alles auch so düster, so ominös, so mysteriös. Und ja, es lässt sich so, also da ist man irgendwie, ich weiß nicht, das hat so, wenn ich das mit einer Serie, mit einem Film, also Twin Peaks, ich würde sagen, Twin Peaks ist die Aura von Twin Peaks ist auch die Aura von Deftones, wenn ich es miteinander kombinieren würde.
Ja, würde ich unterschreiben.
Also ich bin kein großer Twin Peaks-Gucker. Ich habe mal ein, zwei Folgen gesehen, aber so David Lynch, was der da machen wollte, das habe ich verstanden und das würde ich vom Vibe her mit Deftones gleichziehen.
Also ich ohne es jetzt zu wissen, aber ich würde jetzt auch mal behaupten, David Lynch könnte auch Deftones-Fan gewesen sein oder andersrum. Also es gibt ja, das habe ich, glaube ich, mal in unseren Chat gehauen, so geile Fotos von David Lynch, wo der so Suicidal Tendencies mäßig oder so NWA mäßig mit so Cap und so auf vor so einem Zaun steht, irgendwie mit Sonnenuntergang. Ja. Das ist ein super geiles Foto. Aber ja, also ich bin hin und weg von der Platte und es ist immer noch so ein Album, was ich nicht so richtig greifen kann. Also es ist so ein Album, wo man doch auch mehrere Anläufe braucht, um für sich so wirklich diese Eckpfeiler vielleicht zu, wie sagt man, naja, zu nicht generieren, aber festzuhalten. Also irgendwie so die gewisse Songs, an denen man sich so wirklich festhalten und entlanghangeln kann, was in dem Falle aber wirklich cool ist, weil es so, für mich ist es gar nicht so straight. Also ich empfinde da schon sehr viel Schnörkel drumherum, was aber nicht so ist wie, ich habe gerade schon überlegt, man kann Deftones und Nine Inch Nails mit Sicherheit gut miteinander vergleichen von der Zugänglichkeit her. Also entweder steigst du da komplett durch oder überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt da die zwei Extreme irgendwie. Und hier ist es aber irgendwie so, ich habe mir das mehrfach angehört und habe auch so meine Hitsongs raus. Mhm. Aber es ist immer noch so, ich entdecke immer wieder Neues. Und das macht total viel Spaß irgendwie.
Ja.
Und das heißt irgendwie, also ein Album, was so viel was auch so viele Referenzen irgendwie zu so eigenen Werken hat. Infinite Source hat so einen geilen 90s-Vibe und es steigt halt auch mit My Mind is a Mountain. Ich glaube, das war auch die erste Single. Mhm. Das ist so ein Stampfer-Song. Das war bei Diamond Eyes damals mit der gleichnamigen Single ja auch so. Mhm. Das geht halt irgendwie so. Das ist einfach, du hörst das und weißt, das sind die Deftones. So. Und das macht einfach Bock, da so reinzusteigen. Und witzigerweise ist das halt, also manchmal hat man es ja auch so, man verliebt sich in so eine Platte und alle anderen fühlen es gar nicht. Aber hier ist es halt einfach so, ich habe vorhin mal nachgeguckt, Metacritic, 91 von 100. Also es gibt kaum Leute, die das nicht gut finden, das
Album. Ich habe mir tatsächlich die Review von Anthony Fantano dazu angeguckt, die jetzt auch vor ein paar Tagen rauskam. Der ist ja auch ein super, also der ist ja auch, sag mal, ist ja vorsichtig mit seinen Bewertungen und seiner Kritik und verhaut ja nicht mal eben große Zahlen raus, aber er hatte schon ein paar Dinge, die er kritisiert hatte, also schon, wo er auch sagte, daher habe ich auch so ein bisschen das Gefühl auch bekommen, dass es eher stampfiger ist, dass es halt, oder simpler ist, hat er auch gesagt, er hat jetzt nicht erwartet, dass es, oder ihm hat Diamond Eyes damals nicht gefallen, weil es so simpel war, und er hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Private Music genauso in die Richtung geht. Was ich dann auch gespiegelt habe, was ich auch empfunden habe. Mhm. Aber auch er sagte, das ist ein rundum gutes Album. Also er sagte, das Deftones hat er immer sehr kritisch gesehen und das findet er in einer Zeit, wo sich die Deftones vielleicht auch nochmal neu erfinden müssen oder neu erfinden können, haben sie es nicht wirklich getan, sondern so ein bisschen bei ihren Leisten, so Schuster bei ihren Lasten geblieben. Mhm. Natürlich immer noch dann immer mal wieder so einzelne Parts, wo du sagst, okay, das ist jetzt wieder ein bisschen sowas Eigenes, so wie du es eben mit Nine Inch Nails auch verglichen hast. Aber sie sind halt dabei geblieben, was sie sind. Und ich finde das auch persönlich ganz interessant, gerade wenn du jetzt guckst, wie viele Bands gibt, die dann ja sich sehr von den Deftones auch inspirieren lassen. Ja. Also ich sag jetzt mal Thornhill, Splitchain, Bodyweb, das ist ja alles so diese Alternative Bad Metal, Omens. Bad Omens, die so sehr dieses eerie Gefühl halt wieder bringen wollen. Da wäre ja, also das wäre ja nicht fernab von Gedanken zu sagen, wir müssen jetzt was ganz anderes machen, wir müssen jetzt irgendwie uns wieder neu erfinden. Nein, sie haben irgendwie bewiesen, dass das, was sie so, wofür sie bekannt sind, wofür sie auch kopiert werden, immer noch am besten beherrschen, so ein bisschen mit dem Album, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, und ich glaube auch, dass das ein Statement ist. Ich meine, das ist das 10. Album, die sind, das erste kam vor 30 Jahren raus, so. Die sind halt auch ein paar Jährchen schon dabei, werden gerade neu entdeckt, wieder von sehr vielen jungen Leuten über TikTok und so, seit ein paar Jahren jetzt mittlerweile. Ja. Und trotzdem zu schaffen, ein neues Album draufzulegen, wo Leute sagen, dass ich möchte gerne auch neue Musik gerne von denen hören und nicht immer wieder nur Change in the House of Lies oder My Own Summer und die ganzen Krams, wie das halt oft auch bei Limp Bizkit und Konsorten war.
Ja.
Oder Korn, wo man dann halt irgendwie am Ende doch immer bei den Classics landet, habe ich hier nicht zum ersten Mal das Gefühl, dass die Deftones halt es schaffen, einfach auch was Neues draufzusetzen, worauf man halt auch irgendwie ein bisschen hängen bleibt.
Die machen so die Gratwanderung zwischen, wir machen jetzt was vollkommen anderes, und wir bleiben bei unseren eigenen Dingern so. Also, ne, das ist wirklich so dieses genau dazwischen wandeln, weil das ist auch so das Schicksal, dass Bands, die so lange unterwegs sind, halt erleiden. Entweder sind die neuen Sachen nicht so gut, dass sie das alte übertrumpfen, oder sie verändern sich so krass, dass es halt für die Fans, die sie eigentlich mögen, nicht mehr interessant ist. Und da sind natürlich dann so auch die Kollegen aus der gleichen Ära, wie Korn, wie Slim Biscuit, wie Slipknot, immer so die ersten, die man dann auch zu Vergleich zieht. Und ja, Deftones altern da mitunter am besten einfach.
Eine provokante Frage, nachdem wir jetzt Papa Roach auf den mittelgroßen Festivals, aber auch beim Wacken schon auf dem hohen Slot hatten, Korn haben Rock am Ring dieses Jahr geheadlined, Limp Bizkit haben es auch schon geschafft, Slipknot sowieso noch mal eine Stufe höher. Deftones, Rock am Ring Headliner, könnten die sowas?
Rock am Ring, ja. Vielleicht sogar eher Hurricane Southside. Mhm. Weil ich glaube, Deftones, zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe, identifiziert sich weniger mit der Rock- und Metal-Crowd, weil die auch super viel so von aus dem Indie und aus dem Shoegaze Leute haben, die damit reingehen. Rock am Ring ist halt für sich, wenn sie bei dem bleiben, was sie jetzt letztes Jahr, dieses Jahr quasi gemacht haben, ein Rockfestival weiterhin zu bleiben, dann würde ich sie halt eher Hurricane Southside sehen, weil das ein bisschen entspannter, breiter noch ist. Aber ich könnte mir das auch beim Ring als Headliner vorstellen. gerade unter dem Vorwand, du hast schon Linkin Park jetzt da,
ja,
die ja schon eine unglaubliche Zugkraft haben. Ich glaube, Deftones hätten auch noch mal so einen gewissen Pull-Faktor.
Ja.
Einfach auch, weil das Album jetzt so gut gelaufen ist. Lass es jetzt einfach noch ein paar Monate so ein bisschen köcheln. Wer weiß, ob sie da auch jetzt schon eine Tour hinterher werfen nächstes Jahr und vielleicht.
Ja, die kommen auf
Tour. Ja.
Haben sie im Winter. Ich glaub Januar oder im
Dezember noch. Es ist schwierig, ob die dann beim Ring noch mal dabei sind, aber ich könnte es mir gut vorstellen, das würde funktionieren, ja.
Mhm. Ja. Ist auf Platz 5 in Deutschland gelandet, das Ding.
Ja.
Die höchste Albumplatzierung für die ever hier. Ist auch eine Ansage auf jeden Fall. Und vielleicht schlagen wir damit direkt auch mal die Brücke,
ja,
zu einer sehr aktuellen Band, die sich aber dem Sound natürlich auch bedient, haben wir gerade schon genannt. Bad Omens sind auch wieder da.
Ja.
Und haben mit Spectre quasi jetzt so das neue Kapitel aufgeschlagen, wenn man so will, in dieser in diesem Storytelling-Aspekt. Was hast du denn dazu?
Ich weiß nicht, ob ich noch, also ich habe auch schon vorher nicht wirklich zur Zielgruppe gehört, aber ich weiß nicht, ob ich immer noch die Zielgruppe bin. Weil für mich ist das, und das ist eine ganz persönliche Sache für mich, mir ist dieser Zirkus um diese großen Metal- oder neuen Metal-Bands so ein bisschen zu krass geworden.
Mhm.
Also ich habe mich jetzt auch so das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen aus Sleep Token raus, also habe ich ja schon mal gesagt, ich habe mich aus Sleep Token sehr krass rausgehört. Bad Omens halt das Gleiche. Alle so, die da in dem gleichen Schlag sind, wollen mir persönlich nicht mehr so wirklich gefallen oder entgegenkommen. Ich fand den Song nicht schlecht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das grundlegend ein falsches Ding ist, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Riesenhit ist. Also so fühlt es sich nicht an. Es fühlt sich nicht wie ein Hit an. Zumindest ist es nicht in aller Munde. Es ist irgendwie sehr untergegangen nach der Release. Und das war ja ein Release, der nach sehr langer Pause auch kam. Muss man ja auch sagen.
Nach diesem Remix, was auch immer.
Genau, wo Ding, ich, ne, viel, viel stärkere Songs gesehen habe, als das, was sie jetzt mit Spectre quasi bringen.
Ja.
Und ich frage mich halt, wenn das halt passiert, habe ich immer so ein Gefühl, okay, vielleicht wollen sie ein bisschen AB-Testing betreiben. Also im Sinne von, wir gucken mal, wir probieren mal was aus. Es ist jetzt ohne viel Risiko, weil es läuft noch.
Mhm.
Und vielleicht kommt demnächst eine andere Single, die wieder anders klingt. Und dann werden sie sich daran so ein bisschen orientieren, okay, wie können wir weitermachen? Ne? Und das würde ich jetzt schon sagen, dass das sowas ist. Aber mich hat die jetzt also umgehauen oder mich jetzt vollgepackt, hat's wirklich nicht. Weil einfach, wie gesagt, der Stil nicht mehr das ist, wo ich meine Interessen einfach sehe.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du gerade das Ende voll abfeierst, weil das ja eigentlich voll der Health-Part ist. Das ist ja dieses, auf einmal kippt das in so ein Industrial-Stampf-Disco ab, so.
Aber das ist nichts Ungewöhnliches für Bad Omens, finde ich. Das hatten sie immer mal wieder auf dem Death of Peace of Mind, hatten sie es immer zwischendurch auch drinne. Das Remix-Album war ja auch mit einem Feature von Health drinne.
Ja, ja, ja.
Ist cool, aber es ist so, ich weiß nicht. Also dann kann ich auch lieber Health hören.
Ja, das hab ich halt auch gedacht, ja. Also ich bin auch, also für mich klingt das nach einem Intro-Song, also nach einem Opener für ein Album.
Ja, ja.
Ich bin halt gespannt, was danach passiert. Also ich finde es, tatsächlich finde ich den letzten Part auch am coolsten. Und dann ist es halt auch, okay, dann kann ich auch besser Health hören. Also
ja.
Das macht mir dann, habe ich mehr von. So, ich,
ja,
muss nicht immer zu dieser Stelle springen. Aber die Frage ist halt echt, wie geht's denn dann weiter? Und ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, es war also auch bei Morco auf,
ja,
jeden Fall, dass die wohl genug Musik jetzt haben für neues Album oder so. Natürlich, Leute, sowas passiert nicht alles zufällig. Da gibt's schon gewisse Pläne im Hintergrund.
Ja.
Aber ja, schauen wir mal. Die kommen ja jetzt auch sehr kurzfristig noch irgendwie im November auf Tour. Muss ich auch gestehen, hat mich jetzt auch nicht mehr so gereizt.
Da auch mit Bill Murray, glaube ich, als Vorband.
Mit Bill Murray und mit Ghost Inside, das finde ich ein bisschen sehr wir, das Package.
Nee, macht schon Sinn, tatsächlich. Findest du? Wenn du The Ghost Inside, die Entwicklung dir anguckst, die haben sich ja schon mit dem letzten Album sehr von diesem Metalcore, Hardcore ein bisschen entfernt und gehen ja eigentlich schon sehr in diese Alternative-Metal-Richtung.
Okay, ich habe die nicht mehr so gehört zuletzt, ehrlich gesagt.
Doch, finde ich, ist schon sehr offensichtlich. Und ja, Bill Murray ist so das Everybody's Darling, die jeder dabei haben möchte, weil er halt gut funktioniert und weil er sich in sehr viele Sachen halt reinfügt. Ne?
Das vielleicht ist ein neuer Grandson, so.
Könnte sein.
Der auch viel gemacht hat.
Ja, genau. So, das ist da, also Bill Murray zeigen sich da sehr versatil, wie man so schön im Englischen sagt. Und ja. Ghost Inside macht von der Entwicklung durchaus Sinn. Ja, Also ich bin auch nicht, also nur weil Bill Murray, also ich würde Bill Murray gerne nochmal sehen, aber ich muss ja jetzt nicht nochmal zu der extra dafür zur Bad Omen Show, das kann ich mir auch sparen.
Ja,
ja, ich meine, das ist ja das Problem, die sind ja jetzt wirklich konstant auf einem High geflogen mit ihrer, mit allem, was sie jetzt getan haben, mit Shows, mit, und das hat ja auch an persönlich denen ja auch nicht wirklich gut getan, das hat man ja jetzt mehrmals gehört. Der Druck ist immens. Der Druck ist jetzt immens, da irgendwas zu liefern, was dem ansatzweise gerecht wird. Und wie gesagt, ich glaube, dass Spectre war jetzt so ein Vorgeschmack zu gucken, okay, wie reagieren die Leute auf so eine Änderung oder so ein paar neue Ideen. Und das wird sich sicherlich noch weiter ergeben, dass sie sagen, okay, wir haben vielleicht noch mal einen anderen Song, der wieder was ganz anderes mitbringt.
Mhm.
Und ja, wird sich zeigen. Ganz einfach.
Wird sich zeigen. Wird sich auch zeigen, was der Matt Wayne noch so drauf haben in 2025.
Also, Real Talk, ich fand den Song gar nicht so scheiße. Ich fand den so langweilig.
Echt?
Ja. Ich fand den gar nicht so schlimm. Also, ja, okay, fair, er war jetzt kein krasses Ding. Aber ey, komm, also als ersten Output nach wie vielen Jahren, da nochmal, nach 16 Jahren, komm, also hätte es auch wirklich, und das hätte man nach den ersten Live-Auftritten da vor ein paar Jahren, hätte das auch wirklich viel schlimmer passieren können.
Da gebe ich dir recht. Also, hurt people. Also, ne, geschundene Menschen tun anderen Menschen weh. Ja, also, das Problem ist natürlich, wenn du auch so eine High-Production-Level-Single wie Bad Omens, Spectre hörst und dann gehst du auf einmal in so eine sehr doch dumpfe, ich höre fast keine Gitarre-Produktion, also zumindest war das bei mir im Auto, ich fand das, auf einmal war es so von...
Hör mal, dann dreh mal den Bass raus bei dir, hey.
Ja, Alter, das war aber echt, also das klang wirklich wie, also du würdest sagen, es klang wie Arsch?
Ja, es klang, nee, das kann ich nicht sagen, weil, ich kann das jetzt da nicht so breit treten, weil ich auch einfach sehr viele Musik in letzter Zeit gehört habe, die du offensichtlich sehr oft als arschklingend bezeichnen würdest, deswegen kann ich das jetzt in dem Kontext nicht frei raus sagen, quasi.
Also ich muss auch, also grundsätzlich mal, dieser Podcast, gerade auch zu Zeiten von Thilo noch, als wir zu dritt waren, Grüße gehen raus. Wir mögen Matt Wayne ja grundsätzlich und eigentlich auch so
die
Sachen von damals, so die mit denen sie halt größer geworden sind, neben auch Dick und so. Da gab es schon ein paar coole Singles. Ich habe das jetzt zur Kenntnis genommen, habe das auch erst heute wirklich im Auto gehört. Bisher habe ich nicht reingehört und dachte dann so, okay, Refrain, passiert wieder irgendwie ein wirrer Krams, so irgendwas wird rumgenuschelt, rumgerumpelt, dann kommt wieder der Refrain und spätestens am dritten, vierten Mal denkst du so, ja gut, der Song kann halt auch nach 2 Minuten vorbei sein, viel mehr passiert eigentlich auch nicht. Ne?
Aber also guck mal, an der Stelle, ne, was mich jetzt wirklich auch beschäftigt hat, schon öfters mal, immer mal wieder, wenn ich Songs gehört habe oder Bands gehört habe oder auch, wenn ich überlegt habe, was könntest du denn an neuen Songs auf den Partys spielen. Das ist ja als DJ immer wieder das Thema, dass du dir überlegen musst, ich muss einen neuen Song reinbringen, macht das überhaupt in dem Falle Sinn? Sind wir mittlerweile so sehr verwöhnt von so Songs, die immer einen krassen Höhepunkt haben und können gar nicht mehr normale Songs davon unterscheiden? Weil, also, Matt Wayne ist eine Band, auch ganz viele Bands gibt es schon ultra lange und ich auch, nehmen wir mal ein ganz blödes Beispiel, Black Sabbath Paranoid.
Ja.
Hat dieser Song einen Höhepunkt? Weil der geht ja auch an sich so durch. Da passiert ja auch nicht viel auf und ab. So, und habe ich mich gefragt, sind wir einfach von unserem Hörverhalten so sehr auch auf dieses, das klingt jetzt wieder super alt, aber diese TikTok-artige Hörverhalten getrimmt, dass du diesen einen TikTok-Part im Song drin haben musst, damit der Song überhaupt erstmal von Leuten interessant gehört hat. Weil, wie gesagt, Matt Wayne, Hurt People, war jetzt kein schlechter Song. Da war jetzt nichts verkehrt. Das war handwerklich, fand ich, gut, den Sound kann man jetzt drüber streiten, aber vom Songwriting her handwerklich war das voll in Ordnung. Nur, dass da jetzt kein krasser TikTok-Part kommt. Aber muss er das denn haben? Oder sind wir als Hörer da so irgendwie geschädigt durch die Trends, die wir aktuell einfach haben?
Ist eine gute Frage.
Aber muss ja nicht nur er sein. These. Können ganz viele andere Songs auch sein. Also ich sage jetzt nicht nur, dass es nur bei dem so ist.
Nee.
Ganz oft habe ich Songs, wo ich denke so, der ist ja nicht schlecht. Aber ich weiß auch, dass der auf der Party vielleicht nicht ankommen würde. So, weißt du?
Das ist ganz im Ernst, das ist auf jeden Fall ein Problem, was wir haben. Dass wir so denken, von wegen ah, der Song müsste jetzt eigentlich noch straighter sein, dann würden die Leute mehr tanzen oder ja, der würde dann funktionieren. Ja,
oder
müsste jetzt
ein krasser Chorus kommen oder so der Breakdown oder dieser eine Part muss jetzt kommen. So, und das ist halt so, das macht ja, das ganze Hörverhalten
kaputt. Das ist halt auch einfach, das ist so ein Tick und das ist auch so ein Fehler, den du im Kopf, glaube ich, entwickelst, wenn du einfach DJ bist und dir wirklich auch Gedanken darum machst und nicht diese Playlist wie vor 20 Jahren anmachst, so, dann hast du vielleicht die Denke, weil man halt immer nach neuen Songs irgendwie fahndet.
Ja.
Da gebe ich dir ja recht. Mich hat der einfach wirklich nicht abgeholt. Also okay. Aber ich habe ihn jetzt einmal gehört. Vielleicht ist er beim zweiten, dritten Mal schon besser. Aber ich habe, nee.
Vielleicht brauchen wir einfach mehr Songs, auch im Kontext von TikTok, die einfach nur okay sind. Weißt du, was ich meine? Es kann halt nicht immer, nicht immer Songs krass sein. Es müssen auch okay Songs dazwischen sein, damit wir nicht uns immer so die ganze Zeit selber hochpushen bei den Songs einfach.
Das stimmt. Und grundsätzlich, Leute, hört auch einfach mal ganze Alben. So, um mal so zwischendurch so ein komplett random Statement ranzusetzen. Ja. Hört mal wieder Alben. Denn in dem Zuge machen gewisse Songs auch viel mehr Sinn. Komme ich auch vielleicht später noch bei einer anderen Kategorie zu, weil da trifft es das nämlich auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas zu Mud Wayne zu sagen? Ich glaube nicht, ne?
Nein, lass es weitermachen.
Okay. Ein Ding, das können wir, glaube ich, relativ kurz abfrühstücken. Du hast, also so transparent sind wir ja, du hast vorhin mal kurz reingehört. Ich wollte ihn aber unbedingt zumindest mal reinholen in die Sendung. Ist die Band Everlies mit dem Song Medicine. Du bist ja, glaube ich, Fan von anderen Songs von denen, den kanntest du jetzt noch nicht?
Ja, ich bin wirklich ein Eisern versuche ich gerade aktuell Helium auf den Partys zu etablieren, weil das einfach ein unglaublicher Banger ist. Ich bin in Aachen gespielt bei der Party, hat kein Schwein interessiert. Ich habe letztens in Bremen gespielt, hat super funktioniert. Es ist wirklich, ich habe mich, das Ding ist halt, vom Image her und vom ganzen Drumherum bei denen war ich im ersten Moment abgeschreckt, als ich die so kennengelernt habe. Mhm. So, ist mir ein bisschen zu, was auch immer das ist. Aber ich muss wirklich sagen, für das, was sie, also für die ganzen verschiedenen Arten von Sachen, die sie reinbringen, ist das für mich die interessanteste Band, die es jetzt aktuell so im neueren Bereich gibt.
Mhm.
Man kennt das ja so ein bisschen, es ist ya so, wenn man sich gerade größere Bands anguckt, Dayseeker, We Came As Romans haben vor kurzem ein Album rausgehauen, auch Bad Omens, ganz klar, ist ja dieses Pattern von, oder auch Blood on You, du hast irgendwie in einem Album immer wieder einen super harten Song, einen super weichen Song und so einen mittleren Song.
Ja.
Und ich finde dieses Konzept wirklich scheiße. Ich finde das wirklich, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich finde das als Idee, wie man Musik gestaltet, mit so einem Konzept, wir müssen jetzt drei Songs haben, davon ein harter, ein weicher, ein mittlerer, voll scheiße.
Der Rest ist Stille.
Ja, nee, aber generell, wenn ein Album so aufgebaut ist, dass man so eine Gleichgewicht von Härtegraden hat oder von Song.
Ja, um möglichst viele Leute abzuholen und reinzuholen.
Geht gar nicht, sorry. Ja. Das geht, also ich weiß auch, wer mich auch hören will und so Band hat, die gesagt, es tut mir wirklich, also es ist nichts für mich. Ich will entweder ein Album haben, was mich komplett mitnimmt, weil es ein schlüssiges Ding ist oder, keine Ahnung, es ist einfach so. Aber bei Everlies muss ich wirklich sagen, dass mir das bis jetzt am besten gefallen hat, dieses Konzept. Mhm. Weil es immer wieder so Ideen dazwischen sind, die, ach, das ist eigentlich, das ist charmant. Das kann man, also hätte ich nicht erwartet, dass das jetzt passiert. Und jetzt passiert es aber, das finde ich super. Bei Madison wirst du gleich noch mal darauf hinweisen, was dieser Part ist.
Ja.
Bei Helium zum Beispiel ist es ganz klar, dass es halt ein ultra catchy Chorus hat, eine super tiefe Gitarre. Und am Ende kommen so Beatdown-artige Downtuning-Riffs, die ganze Zeit rumscheppern. Hammer. Also wird mich normalerweise so komplett nerven, aber da ist es irgendwie so charmant umgesetzt, dass mir das einfach im Ohr geblieben ist.
Mhm.
So, und jetzt kommst du.
Ja, also ich hab tatsächlich mit denen, also ich hab die immer wieder gelesen, hab aber nie reingehört, so, aber dann kam tatsächlich eins von diesen Reaction-Videos bei Instagram, wo irgendwie ein Dude, das war halt clever gemacht. Also ich bin grundsätzlich kein Fan von Reaction-Videos, also ich würde mir jetzt nicht der Reaction wegen sowas reinziehen, weil das halt, ich finde das.
Also machst du keinen YouTube-Channel mit Reaction-Videos jetzt?
Nee, mal. Leute, also so oft kann ich nicht das Gesicht verziehen für Thumbnails und so. Das
nachher bleibst du stehen, wie man so schön.
Da höre ich mir einfach den Song an. Also sorry, ich wollte euch immer nur, der da rumampelt. Aber hier war das halt einfach, keine Ahnung, Metal mit Banjo oder so, weil das ist letztendlich das Gimmick in dem Song. Dass es halt immer diesen Banjo-Part gibt. Gerade am Anfang, aber zwischendurch halt auch und so. Das machen sie halt sehr gut und das war halt wirklich einfach sehr catchy eingesetzt.
Ja,
da hat das Reaction-Ding gut funktioniert, weil nicht die Band gesagt hat, guck mal, wie geil wir sind, sondern einfach irgendjemand anders. Und dann hat's mich gehabt. Und ich muss sagen, dass dieser Part ist einfach so gut. Das ist ein typischer TikTok-Part, weil das einfach für sich stehend sehr gut funktioniert. Aber ich finde den ganzen Song auch catchy. Und das ist eine Band aus Baden-Württemberg. Ja. Den genauen Ort habe ich jetzt vergessen. Sorry. Aber die ich finde es immer, ist doch cool, dass wir in Deutschland irgendwie auch Bands haben, die einfach auch international funktionieren können.
Also ich muss auch sagen, bei denen, da fällt mir halt spontan auch sofort hier Villanova ein, die ja in die gleiche Kerbe schlagen. Ich glaube, die beiden Bands machen es halt marketingtechnisch super intelligent aktuell. Die sind wirklich so ein bisschen sehr omnipräsent in Social Media, habe ich das Gefühl. Und die Songs sind catchy bei beiden Bands. Und jetzt revidiere ich gerade meine Aussage von vorhin, dass mich das ganze auf TikTok-eske Hochgespiele total nervt. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist dann irgendwie auch wieder ein Testament in der Richtung, dass man dann zumindest bei mir dann doch wieder so interessant wird, dass man aus diesem Ganzen, weil alle es machen, dann doch wieder so raussticht.
Also das Problem ist einfach, es gibt so viel auf dieser Welt, was dich den ganzen Tag anschreit und um Aufmerksamkeit fleht und sei es, dass du den 12. Retro-Emulator Gameboy kaufen solltest oder
Hör bloß auf.
Weißt du, oder keine Ahnung.
Oder Knossi für irgendein komisches Handyspiel mit Soldaten wieder Werbung machen.
Wie du deine Zeit totschlagen kannst mit Quatsch.
Ja.
Und das ist halt auch ein Problem, womit Musik konkurrieren muss. Und entweder bist du halt einfach so spannend und kannst irgendeine mysteriöse Welt um dich bauen und bist deswegen halt interessant. Oder du hast halt einfach catchy Songs und versuchst die catchiesten Parts dieser catchy Songs irgendwie zu platzieren.
Ja.
Es ist eine sehr schlimme, toxische und wirklich nicht der Kunst entsprechende Entwicklung. Aber it is what it is. So, also das ist eine Diskussion, die wir vielleicht wann anders führen sollten. Die Gefahr hin, dass wir sehr alt klingen werden, aber das ist leider so. Und das ist mein Job den ganzen Tag. Ich mache nichts anderes, also doch vieles anderes, aber ich mache auch viel genau das und versuche anderen Leuten anhand von 15 Sekunden zu erklären, warum sie diesen Song jetzt anhören sollen. Deswegen, so funktioniert es leider gerade.
Ja, okay. Aber ja, Madison, cooler Song. Hat mir jetzt auch gefallen. Muss ich jetzt mal wirklich reinhören in Ruhe und mehr Ohren, als nur mal kurz reinzuhören.
Ist übrigens auch einer der, ich würde mal sagen, Vergleich softeren. Ich habe jetzt nämlich nicht komplett durchgehört von allem, was sie so ausgemacht haben. Aber es ist irgendwie so Post-Hardcore, ist schon sehr poppig auch teilweise.
Es ist aber auch sehr hart teilweise. Also
aber bei dem Song ist es schon noch sehr poppig. Also könnt ihr euch auch reinziehen, wenn ihr, weiß nicht, Dayseeker mögt und das Ganze noch schneller und transparenter sein darf. So.
Genau. Soll ich mal weitermachen?
Mach du mal.
Ja. Ich muss ja wirklich, oder wo wir gerade bei dem Thema noch sind, bei der großen Aufmachung von Musik und was das zu Folgen hat, wie Social Media da reingrätscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, als ich diesen neuen Guerilla-Song Submerged gehört hatte. Mittlerweile hat er mich gefunden, mittlerweile habe ich ihn. Aber die erste Reaktion, die ich da bekommen habe, war echt so, ihr habt auch Masken, aber müsst ihr jetzt so klingen wie die anderen mit den Masken? Das finde ich jetzt irgendwie auch nicht so geil. Kurzer Kontext, Guerilla, ich hoffe, ich spreche sie die ganze Zeit richtig aus, portugiesische, ursprünglich Black Metal, Post Metal Band, also wenn man sich die ersten Sachen hört, ist schon sehr in die Richtung und sehr Black Metalig, Post Metalig, so in der Ecke, aber immer schon auch melodisch, also es war nie so, dass du sagst, boah, also jetzt nur noch abrasiv und runter und abgefuckt und ohne Ende. Sondern die haben immer schon etwas Künstlerisches. Da war ich schon immer schon ein bisschen was mehr dabei. Die Mitglieder alle vermummt. Von der Aufmachung her erinnert es ein bisschen an Steep Token, wobei ich glaube, das war überhaupt nicht die Idee dahinter. Sondern es ist einfach, man will dieses Thema Corpse-Paint so ein bisschen anders spielen, was es im Black Metal ja immer sehr viel gab. Und ich habe die wirklich gemacht. Ich habe auch hier mal einen Song, glaube ich, mit reingeholt gehabt. Den hatten wir uns zusammen angehört. Ich mag das wirklich. Ich bin einfach so ein Fan von so Post-Metal, Black-Metal-Kram, der da so die Brücke schlägt. Und der neue Song Submerged war ich am Anfang so, okay, warum ist da jetzt so ein leichter, trappiger, hip-hopiger Beat zwischendurch, elektronischer Beat? Und ja, dann kommt dieser ruhige Part. Also es ist so ein Song, der so super viele Facetten hat, dann auch ruhige Parts hat, dieses eher elektronischere hat und dann aber auch zwischendurch wieder diese Blastbeats und ach, also, ach Leute, ihr müsst doch nicht jetzt auch noch diesem Trend hinterherrennen. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen differenzierter und finde das eigentlich ganz geil. Also es hat mich jetzt nicht so abgeschreckt, dass ich gedacht habe, so, oh fuck, Sleep-Token-Phase ist bei mir vorbei, also finde ich das auch scheiße. Nee, ich fand es eigentlich da wiederum sehr, sehr schön. Und ja, mir gefällt der Song einfach sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, Mike, wie bist du da rausgegangen aus dem Ganzen?
Ich gehe erstmal zum Song. Ich habe tatsächlich auch eine kleine Story zu der Band.
Ja.
Hat mich auch, also hat mich tatsächlich doch positiv mitgenommen. Also ich habe einmal reingehört, auch vorhin im Auto, und fand das sehr, also er hat angefangen und ich wusste, okay, der wird jetzt 5 Minuten lang sein. Weil so ein Song, wenn er, also wenn er so langsam beginnt, dann ist er nicht nach 3,5 Minuten vorbei, sondern da muss großer Aufbau und so. Aber war dann überraschend melodisch und nicht so viel Geballer, wie ich in Anführungsstrichen befürchtet habe. Was ich dann doch ganz geil fand, also hat mich irgendwie, ich hab gedacht, der kriegt mich weniger. Und ich habe mich dann auch ein bisschen geärgert. Und jetzt kommt die Story. Ich war ja bei unserem lieben Rodney in Hannover.
Stimmt.
Denn ja, er hat mit seinen Jungs mit Monosphere Support gemacht für Garia. Und die haben im Che Heinz hier in Hannover gespielt.
Mhm.
Und das war, also ich habe tatsächlich, ich kannte die Band vom Namen, habe aber auch nicht richtig reingehört.
Ja.
Kontext dazu: ich hatte einfach eine richtig anstrengend miese Woche, aber ich wollte Rodney treffen, wenn er schon mal hier oben ist.
Ja.
Und bin dann hin, hab mir die Show von denen angeguckt. Es war richtig heiß und Che Heinz ist einfach ein Keller. Und es ist einfach verdammt warm da drin, auch einfach so. Und ich hab dann auf die Uhr geguckt, hab gesehen, geil, eine Bahn kommt, und bin ab nach Hause. So nach Monosphere. Naja, aber ja, weißt du, anstatt halt gar nicht zu gehen, was halt auch ein Move gewesen wäre, habe ich gesagt, okay, ich habe Rodney gesehen, alles cool, war auch eine gute Show. Aber ich habe, und dann habe ich halt wirklich, ich habe das nicht verstanden, weil ich diese Band vom Namen her kannte, aber ich habe nicht verstanden, dass es schon einen krassen Hype um die gibt, offensichtlich. Weil das erstmal, es war irgendwie Anfang August oder so, und es war einfach mehr oder minder ausverkauft. Also es waren 400 Leute oder so in diesem Club im Sommer. So bei, keine Ahnung, 30 Grad was. Und für so eine Mucke und für, also, und das Publikum, ne, war überraschend jung, muss ich sagen. Und ich hab ja ein Foto in unseren Chat reingeschmissen, von wegen Rodney, also der gute Rodney ist da halt auch mit drin, so, und Wir haben da halt, ich habe da so ein bisschen gewitzelt, weil ich meinte, die Leute warten schon in den ersten 3 Reihen auf euch, weil die sind vor dem ersten Rotting's Band war der einzige Support.
Ja.
Die Türen gingen auf und die Leute sind runtergestürmt und sind in die ersten Reihen, in Anführungsstrichen. Man muss sich, aber krass, wer das Che Heinz nicht kennt, ist halt, es ist ein Keller und es ist in der Mitte sogar noch so ein Pfosten. Das heißt, die Sicht ist eigentlich auch nicht die geilste. Und es macht eigentlich, es gibt jetzt nicht so dieses, ich muss an den Wellenbrecher ran, sondern du stehst halt einfach vor so einer höheren Stufe, so.
Ja.
Und das einfach vor dem ersten Support, einfach um dann da stehen zu bleiben, um bei Garia einfach da vorne dran zu sein, bei so einer kleinen Clubshow, weißt du? Fand ich halt völlig drüber, aber haben Leute gemacht. Und dann habe ich halt gedacht, okay, offensichtlich gibt's irgendwie einen Hype, den ich komplett nicht mitbekommen habe.
Ja.
Und das heißt für mich, jetzt habe ich es halt auch noch mal bewusster gehört, verstehe es jetzt auch so ein bisschen, aber ich glaube, dass die eigentlich auch noch aus so einer Ecke kommen, wo die Musik diesen Hype bei diesem Publikum, wo ich es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte.
Ja.
Ne? Also, weißt du, was ich meine? Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, warum sind die
warum so gehypt. Du willst nachvollziehen, warum diese Musik jetzt diesen Hype
hervorruft. Ja, genau. Aber vielleicht müssen wir uns auch einfach von dem Gedanken trennen, dass junge Leute, es klingt jetzt total banal, aber es ist ja letztendlich das, weil normalerweise hat man so ein Post-Metal-Publikum, sind halt eigentlich so ältere Dudes, die mit Armen verschränkt da irgendwie so stehen und sich das halt geben, dass das halt mittlerweile aber jetzt auch mal bei einem Impericum-Publikum halt voll angekommen ist, wo die Leute das halt einfach richtig geil abfeiern, und dass die Mucke halt auch einfach härter und sphärischer sein kann. Ich meine, Lorna Shore und so ist jetzt halt auch nicht so unbedingt die poppigste Mucke, so.
Ja.
Weißt du, und ich finde das total spannend.
Also ich finde das bei Lorna Shore, wenn du es gerade mit reinwirfst, ist es halt nochmal so ein anderer Faktor, weil dieser Deathcore, der dann super krass ist, und dann hast du so einen super krass charismatischen Sänger.
Klar.
Der, ne, das ist alles so ein, zum Beispiel, aber Garia, Du kennst die Leute nicht, du siehst die Leute nicht. Die haben halt ein visuelles Storytelling an sich selber in den Videos, mit sich selber, mit allem drum und dran. Das ist cool, das ist schlüssig und das macht sehr viel Spaß. Ich finde, der neue Song wirkt auch sehr positiv, hat eine sehr positive Note. Das ist alles so, keine Ahnung, die Chord Progression, keine Ahnung, wie du es nennen willst. Irgendwas lässt mich da ein sehr positives Gefühl einfach rausnehmen. Ja, ey, irgendwas wird da sein. Ich weiß nicht, wenn einer von euch, der gerade zuhört, weiß, was der Hype darunter ist, ey, klärt uns gerne auf. Ich find's aber schön. Ich find's, der Band gönne ich das auf jeden Fall, weil ich glaube, die sind auch schon lange unterwegs mit dem ganzen Konzept.
Ja.
Und das letzte Album muss ich jetzt auch noch mal mir reinziehen. Es ist noch gar nicht so alt. Das kam jetzt, glaube ich, letztes Jahr raus. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt Bock bekommen, durch den Song noch mal ganz neu da reinzugehen in diese Band. Ne?
Und nur, dass ihr mich halt richtig versteht, ne? Also ich find's total geil, dass das so ist. Und ich war halt einfach sehr, sehr positiv überrumpelt, dass so eine Band halt einfach auch so ein Publikum bekommt, weil das gibt mir Hoffnung, dass das halt einfach auch funktionieren kann, auch wenn es ein bisschen fordernderere Musik ist. So, weil da waren halt auch einfach Väter mit ihren Töchtern.
Mhm.
Weißt du, das ist halt einfach kein Popkonzert gewesen. Und das fand ich cool, wirklich. Und das ist eine schöne Entwicklung zwischen den Festivals, dass einfach Leute sich dann so eine Clubshow geben, weißt du?
Ja. Dann, wenn du mir erlaubst, weiterzumachen.
Gerne.
Für mich eine Überraschung tatsächlich, weil ich auch da die Band früher sehr gemocht habe, dann sie komplett aus den Augen verloren habe, weil ich auch die neuesten Sachen nicht so geil fand und jetzt gerade sehr überrascht bin, wie gut dieser neue Song ist. Miss May I mit dem Song Pray for Silence finde ich sehr stark. Also ich habe so die früheren Forgive and Forget und Apologies for the Week habe ich damals sehr viel gehört, die ersten beiden Alben. War auch zu einer Zeit, wo ich mich gerade mit dem ganzen Thema Metalcore überhaupt auseinandergesetzt habe. Dann haben sie mich zwischendurch wirklich verloren, weil es wirkte dann irgendwann schon immer sehr gleich.
So. Ja, ja.
Auch so eine Band, die immer so im Schatten von anderen Metalcore-Bands dieser Art jetzt so ein bisschen stand. Und ich finde aber den Song jetzt unglaublich interessant, weil er schon irgendwie immer noch Miss My Eyes, aber der hat so ein unglaublich, also ich mag diesen Clean-Gesang einfach. Irgendwas hat mich da komplett eingezogen. Ich so, oh.
Der clean, aber auch rau ist, ne?
Also ja,
der,
genau.
Der ist nicht so mit 2000er oder, ne? So aalglatt, sondern das sehe ich auch. Also, ich bin auch nicht so 100% hyped, aber ich bin auch positiv überrascht, dass die nicht nur wieder da sind, sondern halt irgendwie auch interessante Mucke machen, nach wie vor.
Ja, finde ich auch.
Also ist aber auch, also ehrlich gesagt, auch eine Band, die habe ich nie wirklich viel gehört. Auch so, also ist so Kategorie auch Adept und so. Die gab's irgendwie, die haben überall mitgespielt, aber so richtig
wahrgenommen hat man sie nicht. Ne? Nee. Ich glaub, die waren in den USA viel größeres Thema, haben ja jetzt auf der Warped Tour, glaube ich, auch gespielt. Und ich glaube, jeden Song davon, von diesem Warped Tour, auch einmal auf YouTube hochgeladen. Also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch dieses ganze Set von einem dieser Warped Tour Orte einmal komplett geben. Das ist ein lustiger Side-Fact, wie heißt der? Ich glaube, ich habe den Nachnamen vergessen. Der Ryan, der Bassist, der auch die Clean Parts singt, war auch der Clean-Sänger von As I Lie Dying zuletzt.
Ah, okay. Stimmt. Ja. Stimmt.
Und ich muss wirklich sagen, hat früher kein schlechter Sänger, aber früher war er mir ein bisschen zu quäkig. So dieses typische, zu glatte, zu hochgepitchte, was man aus dem Metal kannte. Und jetzt hier seine Clean Parts erinnern mich, haben viel mehr Charakter, finde ich.
Mhm.
Die sind viel eigener, haben viel mehr so eine Alleinstellungsmerkmal im Sinne von, das ist seine Stimme, man hört das raus. Es ist nicht mehr so gequält nach oben in die Höhe gedrückt, sondern es ist alles ein bisschen tiefer, aber in einer normalen Stimmlage, die ja natürlich klingt. Und dazu dann das Geschrei fand ich halt immer schon geil, es ist dieses High-Pitch, dieses hohe und die Gitarren immer noch schön mal ein paar Melodien, so melodiösere Sachen dazwischen packen. Finde ich eine gute Mischung. Und ich hoffe, dass das jetzt genau so weitergeht, weil dann könnten die vielleicht nochmal kommen und nochmal rausbrechen aus dieser, ich sag jetzt mal, Suppe da unten.
Ja.
Ja. Dann, Mike, und du hast mir das schon zum Beginn gesagt, dass du nur zum Teil reingehört hast. Ich kann auch nicht nachhören, dass das, also ich kann dir nicht übel nehmen, dass das bei dir nicht ganz durchgegangen ist.
Ich kann dir das auch gleich, also
pass auf,
mach mal.
Auch, ich mache jetzt ja hier gerade Zuschauer und Zuhörer be advised, das ist ein sehr anstrengendes Album, glaube ich. Für jemanden, der nicht drinsteckt. Ich rede von Psychoframe mit dem unglaublich phänomenalen Titel Salvation Loves in the Face of a Grieving Mother. Geht runter wie Butter. alles in Caps, musst du auch so schreiben, weil gehört so dazu. Und ich finde, alles in Caps sagt auch alles über die Mucke aus, die du da hörst.
Ja.
Und Leute, ich sag's euch jetzt schon mal, wenn ihr schon, also das ist komplett plakativ, aber wenn ihr Lorna Shore schon extrem fandet, dann habt ihr noch nicht alles gehört, ich sag es euch.
Ja.
Hau raus, ich bin super gespannt, was du dazu zu sagen
hast. Also, ich finde es nicht wirklich, ich finde es nicht scheiße. Also gar nicht. Ich finde es wirklich, wirklich cool. Aber ich hab mich durchgehört so bis zur Mitte und hab dann irgendwo gemerkt, so, okay, also irgendwie für mich wiederholen sich Dinge, weißt du?
Ja.
Also es gibt halt, es wird sehr viel gebreakdowned und es wird sehr viel zerstört einfach. Und dann irgendwann habe ich halt wirklich den Move gemacht, und das ist sehr anti-musikalisch, dass ich einfach dann geskippt habe und bin so durch die Songs durch. Weißt du? Einfach immer so tipp, tipp, tipp.
Ja,
und es ist halt einfach, jedes Mal war ich vor einem Breakdown und jedes Mal vor einem Gegrunze oder irgendwie, und es war so, und ich so irgendwann, lol.
Und was? Ich finde das so lustig.
Es ist es.
Ich finde das so lustig, dass du das jetzt gerade sagst. Weil
und jeder zweite Song beginnt mit dieser komischen Müllton-Snare. Das
Beginn? Die ist da die ganze Zeit drin, die hörst du nur nicht
ist
die ganze
einfach,
Zeit.
Jeder Song ist so düf, düf, oder eher
Ping, Bang, Bang. St. Anger-Snare. Das ist absolut St. Anger-Snare, das ist einfach so.
Es ist halt, zwischendurch ist halt auch fast schon Grindcore-mäßig, finde ich. So, also ich meine, wenn Songs filetiert and fucked heißt zum Beispiel oder Apocalypse through Lysergic, keine Ahnung, also ja, also ich glaube, das ist schon auch Musik, die unterhalten möchte, wirklich, oder?
Ja, gut. Also ich habe da, also zum einen diese Aussage von dir, ich habe da mal durchgeskippt und es klingt alles gleich, ich bin immer im Loop. Ich muss so lachen, weil es gab eine Situation von uns beiden, das habe ich auch schon mal erzählt, beim Mayor One Festival, wo wir da abends zusammengesessen haben, alle einen im Tee. Und ich so, ja, mach doch mal was von Whitechapel an. Und du, komplett provokativ, nimmst dir Spotify. Pass mal auf, erster Song, es geht weiter. Immer noch der gleiche Song, es geht weiter, immer der gleiche Song. Weißt du genau, welche Situation das ist?
Ja, ja.
Und genauso habe ich mir das jetzt gerade vorgestellt, wie du durch dieses Song durchgesehen hast. Ich nehme das überhaupt nicht böse. Ich checke das komplett. Aber es war halt die gleiche Situation bei Bear One damals mit Whitechapel. Und es ist so lustig, weil es ist ja auch irgendwie die gleiche Ära. Es war das erste Whitechapel-Album. Es ist halt auch, es klingt halt genau so. Es soll halt genau dahin. Und es hängt halt hier auch als Vinyl bei mir an der Wand. Ich hab's mir das geholt. Und ich habe das noch nicht auf Vinyl gehört, weil ich ein bisschen Angst davor habe, bin ich ehrlich.
Ey, aber ich muss sagen, ne? Also ich finde die Mucke, wenn ich da Bock drauf hab, richtig nice.
Ja,
wenn ich da gerade wirklich keinen Zugang zu finde, dann ist das nur anstrengend. Und dann habe ich auch wirklich keinen, also gebe ich mir nicht mehr die Mühe.
Ja, ich weiß,
muss ich zugeben. Meinst. Und dann ist es also, so, okay, ich skippe zumindest durch, um vielleicht noch mal so einen Moment zu entdecken, den ich vielleicht sonst, ne? Aber da war das dann irgendwann so, okay, alles klar, ich hab's kapiert.
Das Schlimme ist halt, also ich habe ja mal, glaube ich, im Zuge des Knocked Loose-Albums letztens gesagt, so, ich brauche so Mucke, wo es so mir in den Fingern kribbelt die ganze Zeit, wenn ich so kurz, das ist auch wirklich, es ist auch nicht ignorant gemeint, weil ich weiß, wie es jetzt normalerweise anfühlt, aber so kurz vor der Panikattacke, so muss ich das manchmal anfühlen, dann weiß ich, dann hat mich die Mucke irgendwo an einem Punkt erwischt, wo ich es haben will. Und das muss ich sagen, ist bei dem Album, ich meine, es sind 11 Songs, die gehen alle mindestens 3 Minuten und du kriegst gar keine Zeit, um Luft zu holen. Das ist eigentlich nur zack, 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 zack. Wenn du dir überlegst, dass dazwischen irgendwo ein Feature mit Moodring drin ist, was du überhaupt nicht raushörst.
Nein. Da habe ich halt auch gedacht, okay, ist das jetzt der Song, der halt so ein bisschen mehr nach Deftones klingt, weil Moodring ja auch diesen Sound haben, ist das jetzt dieser eine Song, der so raussticht? Nein, überhaupt nicht.
Nein.
Das ist einfach.
Er heißt einfach Black Wave 2, hat ein Moodring-Feature und nicht an einer Stelle hörst du raus, dass die mit dabei sind. Und jetzt kommt der Kicker an der ganzen Sache. Moodring, der Sänger von Moodring, ist auch der Sänger von Psycho Frame.
Ja,
das ist also das Gleiche. Es ist Hunter Young, und das ist halt, die hat das produziert. Es ist ein super abgefucktes Album. Ich find's wirklich schön. Es ist halt wieder so Deathcore, wie halt zu den MySpace-Zeiten war. Einfach komplett, also dieses, wir wissen nicht, was wir tun, wir machen einfach mal. Am besten so extrem wie möglich. Und es ist einfach schön, weil auch da muss ich aktuell sagen, geht mir dieser ganze symphonisch klingende Deathcore echt ein bisschen auf den Zeiger. Lorna Shore, Shadow of Intent, Disembodied Tyrant, alles coole Sachen, keine Frage, haben bestimmt ihren Stellenwert. aber ich kann es auch nicht mehr hören. Es ist auch einfach jetzt durch.
Dass das aus deinem Mund kommt, finde ich auch spannend.
Das ist wirklich, nee, wirklich, ich habe mich echt daran gesatt gehört und das ist einfach schön, auf der anderen Seite einfach nur noch, einfach nicht mehr mit so einem Intro und dann kommt noch ein Geiger hinzu, sondern einfach nur so, hier ist jetzt die Mülltonne und da bleiben wir jetzt für die nächste Stunde will ich jetzt hier nicht.
Die zünden wir jetzt an.
Für die nächste Stunde hören wir nur zwei Gitarren, eine Mülltonne, Becken und zwei Typen, die sich den Hals aus dem Leib schreien und nicht einmal ist da irgendwas anderes drinne. Kein Cello, keine Geige, kein Kontrabass, nix, keine Pauken, nix, einfach nur Bassdrops und los geht's. So, das ist das Einzige, was in diesem Album passiert. Und das ist wirklich schön und das gefällt mir. Und ich weiß auch, das wird mir irgendwann auf den Sack gehen, aber jetzt aktuell reite ich diese Welle sehr. Das ist sehr schön einfach.
Ja. So. Und darum habe ich jetzt diese Axt mitgebracht und mache diesen Tisch kaputt.
Ja, genau. Es ist auch wirklich so, ich glaube, es ist, also ich will das, ich finde das immer so plakativ, zu sagen, oh, diese Musik bringt, kriegen Leute Angst vor. Ich glaube wirklich, dass Leute Angstzustände von der Mucke bekommen können. Das ist, meine ich, also, wenn das bei Noclusion teilweise mit diesem andauernden Schreien schon schlimm war, die haben, da reden wir ja wirklich, das ist wirklich am Stück nur anstrengend. und angsteinflößend. Punkt. So, also wenn ihr da Bock drauf habt, hört da rein. Mich hat's komplett gecatcht. Ich kenne auch diverse andere Leute, die es komplett gecatcht haben. Aber ich sag's euch, es ist wirklich nicht zu zart beseitete. Also, das habt ihr noch nicht gehört. Ich glaub es mir, das habt ihr noch nicht gehört.
Vielleicht sollten wir mal wieder back to basics.
Ah, schön. Ja, so, und da brauche ich jetzt von dir meine Meinung, weil ich habe das Gefühl, der Song ist wirklich gut und es interessiert kein Schwein, dass er gut ist.
Ich habe wirklich nicht mitbekommen, dass es diesen Song gibt, muss ich gestehen.
Echt?
Ja, also, kann aber auch wirklich an meinem Sommer gelegen haben, dass ich mich einfach ganz woanders befunden habe zwischendurch. Okay. Aber Rise of the North Star featuring Landmarks, also vor allen Dingen featuring Flo von Landmarks, kann man glaube ich sagen. Back to Basics, wann kam der denn raus? Vor kurzem? Oder
Boah, der schon kam, immer? Ich glaube, der kam irgendwie im Juli raus oder so.
Okay.
Und es ist halt, also ich glaube, es ist nie ein Song, der irgendwie mehr französisch war als der.
Ja.
So. Also es ist halt wirklich ganz, also was heißt ganz schlimm, ne? Also ich habe sowieso ein Problem mit Franzosen, aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Das ist ein ganz anderer Punkt. Aber ein geiler Song, aber er ist auch wirklich sehr französisch. Sowohl Video als auch Text, als auch Inhalt, keine Ahnung.
Ja, ja, also, wie ist die Zeile? Er sagt nicht Paris, sondern Paris to Marseille, Bitch, oder so.
Nee, er sagt Marseille, Paris, mon frère, oder sowas.
Ehrlich?
So gedacht, okay, ja, das alles ist falsch klar, verstanden. Junge. Oder Rise of the North Star, Landmarks, mon frère, so sagt er das, genau.
Okay, aber weil es gibt ja auch Paris, Marseille.
Ja, Marseille, Paris.
Ja, ja, ich hab
Bitch,
ja,
er sagt Bitch, glaube ich, wirklich.
Genau, weil ich habe ja dieses Landmarks-Feature geschrieben, also ich habe Barock am Ring, habe ich dir ja interviewt, so zum Thema, was ist so die Szene in Frankreich und der Status von Rock und Metal da. Und da ging es halt um Marseille vor allen Dingen, aber auch so, gibt es eine Rivalität zu Paris, weil im Fußball ist das halt so.
Ja,
und genau, da musste ich halt schmunzeln, als ich diesen Part gehört habe, weil ich dachte, das it is. Da ist es halt, weil sie meinten, nee, gibt's halt eigentlich nicht. Eigentlich sind die alle cool miteinander in der Musik so. Aber Rise of the North Star finde ich eh sowieso eine der ulkigsten Bands überhaupt. So diese.
Ey, no joke. Ich glaube, die werden einfach, also ich weiß, die sind halt super gimmicky teilweise unterwegs mit ihrem. Ja, also unser Mike hat, der andere Mike hat's ein bisschen mit Weeaboos und Otakus so ein bisschen verglichen. Dieser Japano-Fetischismus, wenn du so möchtest. Diese Kultur, die so sehr gelebt wird. Aber irgendwie kaufe ich denen das ab. Also, die ziehen das jetzt auch einfach konstant seit 4 Alben durch. Wenn mir jetzt wirklich jemand erzählt, es ist nur Show oder nur so Surface-Level. Also, ne, die haben ja auch eine ziemlich krasse Gemeinde in Japan. Die haben damals für die Katastrophe von Fukushima auch Spenden gesammelt mit dem Song Krass. Phoenix und so. Die haben immer japanische Untertitel in ihren Videos. Also die machen wirklich sehr viel, um da auch in der Kulturkreis auch dazuzugehören oder den dafür zu feiern, dass er wie er halt ist. Deswegen kann ich das nicht wirklich so unterstreichen. Ich finde es einfach, die haben einfach, also sorry, wenn man das irgendwie Gimmick, ich finde, das hat auch so ein bisschen Coolness. Die haben einfach irgendwie so einen.
Finde
so
ich Ball. Auch. Also, die sind so. Ist auch gar nicht so negativ gemeint, aber es ist halt einfach, bis ich mal gecheckt habe, dass das einfach eine französische Band ist. Das, also, als dem Moment, als mir das bewusst wurde, war halt wirklich so,
Auch dieser, hast du das Video zu dem Song gesehen?
Nee, leider nicht.
Junge, da kommt einfach ein Part am Ende, so vor dem letzten Chorus, wo dann, die haben so eine Szene, das ist so ein Performance-Shot, die haben alle ihre Klamotten da an, das riesige Halle, und dann gibt's dann kurz vor dem letzten Chorus, wo dann nur die Gitarre so diesen Atmo-Part spielt, und dann kommt ja irgendwann Flo wieder mit dem Chorus rein,
ja.
Und dann ziehen sie sich halt alle wieder in diese japanische Schuluniform um, und Flo hat die halt auch an, und dann kommt der Chorus und von hinten droppt halt eine Flagge, die halt eine Fusion aus der französischen und japanischen Flagge einfach ist, und du sagst so, ja, also ja, von mir aus, können wir machen, passt, ist okay, ich nehm's jetzt einfach mit. Es ist so geil, wirklich, weil das ist so episch aufgebaut, und dann stehen sie da in ihren Klamotten, und dann kommt Flo dazu, und man sieht auch übrigens, wie groß der Sänger von Rise of the North Star ist, weil Flo wirklich so anderthalb Köpfe kleiner ist als er, und dann droppt einfach hinten diese riesige Flagge runter, wo dann irgendwie französische Farben mit aber dann dem japanischen Kreis auch in der, es ist einfach ein, also dieses ganze Video ist ein Film, wirklich, das müsst ihr euch mal gegeben haben, aber ich finde den Song wirklich gut, der hat mir wirklich
gefallen. Der ist cool, ja, der macht auf jeden Fall Bock, ja.
Ich hab auf den Partys gespielt, er funktioniert auch sehr gut, weil einfach auch so ein bisschen diese Landmarks-Formel mit eingeflossen ist. Ich glaube, der produziert das neue Album, das kann ich mir nicht anders vorstellen, dass der Flo.
Der produziert ja grundsätzlich auch, ja. Deswegen ja, kann ich mir vorstellen.
Genau.
Ich finde die erste Strophe ein bisschen off, irgendwie, da finde ich irgendwie sein, also da blurkt er immer wieder rein, so als wenn es halt so Rap, also wirklich wie so ein Rap-Song auch geworden ist. Da finde ich es ein bisschen off, aber danach irgendwann hat es mich voll gekriegt.
Ja.
Ich mag aber auch die französische Sprache sehr gerne, auch wenn ich gar kein Französisch spreche.
Ja.
Finde ich, klingt sie sehr gut. Also das muss ich jedes Mal.
Muss die Franzosen lassen, so Gerappe finden, klingt halt irgendwie aggressiver auf Französisch, kann ich irgendwie nicht festlegen.
Es ging auch cooler einfach.
Ja, irgendwie schon. Aber dieses Video, wirklich, Mike, gib dir das Video, Alter, die Rise of North Star Jungs sitzen in so einem komischen Citroën-Halb-Cabrio drinne. Flo fährt mit so einem alten 90er-Jahre-Roller durch Marseille die ganze Zeit. Es ist total geil. Es ist ein Vibe.
So, finde ich geil.
Es ist alles ein Vibe, so, und das ist halt, ach, keine Ahnung. Ich mag den Song, der sollte eigentlich viel, viel krasser laufen. Vielleicht war einfach der Zeitpunkt der falsche, wo sie es veröffentlicht haben. Ich weiß es nicht. Ja.
Wolltest du das noch ansprechen mit Atreyu? Können wir schnell drüber hampeln, glaube ich. Ne?
Du bist ja, guck mal, ich bin ja Atreyu nie wirklich ein Thema für mich gewesen. Und ich bin dann aus Neugier in diese re-recordete Version von The Curse reingegangen.
Ja.
Auch weil wir irgendwo beim Zuge im Party-Chat über Thema gesprochen hatten, was kann man auf dem Hardfloor noch so spielen. Und dann kam auch Bleeding Mascara mit rein. Und dann kam dieses Album raus, so, ja komm, hörst du mal rein. Ist natürlich, wenn du es jetzt mit einem alten Album von damals vergleichst, super glatt gezogen. Das ist so, wie man aktuell Alben schreibt. Was mich aber dann doch ein bisschen stutzig gemacht hat, und ich habe das Album komplett durchgehört, es ist ja nicht mehr der Originalsänger von, also Schreihals von,
nee.
Von Atreyu. Es ist jetzt der Bassist, der das macht, der meiner Meinung nach eine coole Stimme hat. Mir gefällt das Geschrei von ihm sehr, sehr gut. Aber irgendwie so dieser Gedanke so, okay, die haben jetzt einfach re-recorded. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Rechten an dem Album für den neuen? Wie sind denn jetzt die Copyright-Rechte? Also das kommt zu einem so dann im zweiten Gedanken noch. Was ist eigentlich mit den, also hat der da überhaupt noch Rechte dran, der Kollege, der alte Sänger?
Ja, also
wegen den Lyrics? Ich weiß es nicht.
Tatsächlich die.
Was ist der Grund dafür? Das war so der Gedanke.
Also die Full Story kriege ich nicht zusammen, aber es ist wohl so, und das ist nicht das erste Mal, das ist tatsächlich, glaube ich, auch sogar bei diesen ganzen Taylor Swift Geschichten und so, dass halt Rechte oftmals bei Plattenfirmen liegen, die dann, ich weiß nicht, ob das in dem Fall zutrifft, aber es ist ein Beispiel, die dann daraus aber nichts machen. Also das heißt, es gibt dann halt irgendwie 20-Jähriges von so einem Album und da wird dann halt aber trotzdem, also wird nichts draus gemacht, zum Beispiel. Du kannst dann aber als Band auch nicht hingehen und sagen, naja, wir produzieren jetzt einfach Vinyl davon, weil kannst du nicht machen. So, hast du halt die Rechte von.
Ja, okay.
Und hier war das halt irgendwie so, tatsächlich haben die auch einfach die Rechte an dieser Platte nicht. Und wenn du dann aber eine neue Version davon schaffst, quasi ein neues, weil die gehören ja, also die gehört ja das geistige Eigentum des Ganzen.
Ja.
Und das dann neu schaffst, dann kannst du das halt wiederum rausbringen. Es ist aber natürlich das Pikante dabei, dass halt der, wie heißt der denn? Ich weiß nicht mehr, wie der Original schaut.
Aber es war nicht der Alex Wag.
Doch, der ist es. Okay. Genau, der ist auf jeden Fall ja schon seit Jahren nicht mehr dabei.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie das bei, ob der da irgendwie Kohle für sieht oder nicht.
Ich habe gerade nachgeguckt, der ist zumindest in den Mitwirkenden bei Spotify drinne. Also da hat sich meine Sorge schon wieder
Ja, aber es ist, also aber es um, ist vielleicht, um es ein kleines bisschen abzukürzen, ich finde es, wie so oft, ich brauche das nicht, weil ich mag das Original lieber. So. Mhm. Auch hier, es gibt ein paar Songs, da funktioniert das ganz gut. The Crimson fand ich okay, so kann man machen. Mhm. Aber hör dann im Zweifel doch irgendwie die ersten Sachen. Und Atreo war für mich eine der ersten Metalcore-Bands, die ich überhaupt gehört habe. Also ich bin mit denen quasi und auch mit All That Remains und so, das waren so meine ersten wirklich sehr harten Sachen, die ich früher gehört habe. Und die haben sehr, sehr viel Beef auf Social Media damit bekommen oder Backlash bekommen von den Fans, die gesagt haben, so, wofür, was soll das bitte? Das ist Quatsch, niemand braucht das. Und dann ist irgendwann noch die Frage, wofür, also für wen machst du das? Also wer ist die Zielgruppe dafür?
Ja.
Sind es neue Fans? Also die bestehenden alten Fans, niemand braucht das. Vielleicht werden sie ein paar davon verkaufen oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass das, also wenn Fanservice ist, für welche Fans? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und die haben jetzt auch dazu eine Tour gemacht oder machen die noch und so. Und weißt du, mich interessiert das wirklich auch nur noch so bedingt, obwohl ich die Jungs auch sympathisch finde, als wir die auch am Ring im Interview hatten, fand ich echt cool so. Aber ich gehe da nicht, also ich würde da jetzt nicht hingehen, weil mir fehlt dann doch der Original-Schauter, weißt du? Das ist für mich dann so ein bisschen irgendwie, fehlt dann so dieses der Anreiz, mit das Original, also diese Platte anzuhören im Live-Setting, wenn es halt nicht so klingt, wie ich das denn dann halt auch damals auf Platte gehört. Weil es ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen engstirnig, aber ich habe da dieses Problem bei Atreo halt einfach auch schon sehr lange gehabt, weshalb mich die Band musikalisch auch nicht mehr so oft abgeholt
hat. Ja, okay.
Weil das nicht mehr diese Band ist, die ich da damals geil gefunden habe.
Ja, so. Ja, also ich fand das gut, die Songs sind ja auch im neuen Sound immer noch gut geschrieben.
Ja,
also Right Side of Bad und Bleeding Mascara, die haben ihre Hits, ne, ihre Hitpotenzial haben die noch.
Es ist halt einfach so, wie man das oft halt auch hat, dass man irgendwie auch Demo-Versionen von Songs, weil man sie halt einfach damals bei MySpace entdeckt hat und so abgefeiert hat, immer noch besser findet als die viel besser produzierte Variante, die es ein Jahr später gab. A Day to Remember und so, diese ganzen Re-Recordings fand ich damals auch schon kacke. Da mochte ich auch lieber diese dumpfen Demo-Version. Das ist halt auch einfach so ein emotionales Ding wahrscheinlich am Ende.
Ja, okay. Ja, das war aber einfach so das Ding. Ich fand das okay, mal damit so zu starten. Hab dann auch immer mal wieder verglichen die Songs. Ja, es haut mich nicht vom Hocker. Es ist cool. Aber ich glaube, ich war einfach damals nicht dabei und hab's auch dementsprechend nicht so die Attachment dazu.
Verstehe ich.
Ja.
Ich gucke ein bisschen auf die Zeit.
Ja.
Weil unsere Liste ist noch relativ lang. Ich überlege aber, welche Sachen wir vielleicht einfach auf die nächste Folge schieben. Aber ich glaube, an einem Punkt kommen wir nicht dran vorbei, weil es ein bisschen Banane wäre, wenn wir das gar nicht ansprechen würden. Ist nämlich, Ozzy Osbourne ist verstorben in der Zwischenzeit im Sommer. Und das war ja eine relativ, kann man das tragisch nennen? Ich weiß es nicht. Also ich fand das irgendwie den Gedanken, muss ich sagen, ohne das jetzt irgendwie vielleicht falsch, wie sagt man, also den Gedanken, dass er noch mal dieses letzte große Konzert hatte, diese Chance noch zu bekommen, fand ich irgendwie schön vor seinem Tod, auch wenn das wirklich alles kurz hintereinander war.
Ich glaube, ich finde das auch irgendwie tröstend, darüber nachzudenken, dass das so, das war so ein guter Abschluss für alles.
Ja.
Zu sagen, jo, das ist mein Bühnenende, sag ich jetzt einfach mal. Und vielleicht ist es auch so dieses Thema, ne? Er konnte loslassen, so nach dem Ganzen.
Es ist kein neues Phänomen. Also das gibt es ja einfach, ne?
Er konnte sich von seinen Fans verabschieden, sage ich jetzt einfach mal. Er hat gesehen, auch anhand der Künstlerauswahl, die ja mit ihm da performt haben, was er quasi der Welt hinterlässt, wenn du so möchtest. Also wie viel Einfluss er auch auf ganz viele, ganz große Menschen hatte. Und er ist ja auch im Kreise wirklich seiner Familie auch dann verstorben gewesen. Also ich glaube, ein besseres Ende für auch so ein Leben, wie er es geführt hat, kannst du dir, also es hätte ja auch schon vor Jahren ganz anders laufen können.
Ja.
Und ein besseres Ende, ein besseres Happy End hätte man für eine Person, wie es Ozzy Osbourne ist, glaube ich, nicht haben können.
Eben. Also ich finde, das war nochmal ein ganz würdiger Abschluss für eine Person, die, sage ich jetzt mal, vor rund 20 Jahren irgendwo auf einmal auch festhing. Im, ich sag mal, Trash-TV Nirvana, ja, wo viele Leute vielleicht auf ihn aufmerksam geworden sind, die nie was mit Black Sabbath oder mit, ja, seinem Schaffen an sich irgendwie zu tun hatten und ihn als den seltsamen Onkel, der irgendwie durch die Gegend,
ja,
getrampelt ist, irgendwie mit seinen, ja, mit seiner ganzen Family und dieses, was ist das, We Are the Osbournes hieß das doch, oder?
Ja, ja, genau.
Also fand ich habe mir das dann nie angeguckt, weil ich fand das einfach irgendwie nur bizarr und seltsam. Aber dass er dann halt wirklich auf der großen Bühne quasi seinen Abschied feiern konnte, fand ich auch schön. Es ist natürlich trotzdem irgendwie krass, weil das geht ja, das heißt, es geht los, aber ich glaube, man muss sich auch als Musikfan irgendwie an diesen Gedanken gewöhnen, dass das halt einfach auch eine, auch diese Idole ein endliches Leben führen, so, und dass sie dann irgendwann dann nicht mehr da sind.
Und wir sind da nicht die Ersten, werden nicht die Letzten sein. Das ist einfach
ja, eben. Auch und
ein
jetzt,
Fakt, den man sich so ein bisschen vor Augen führen muss. Ne?
Und das sind jetzt natürlich so die ganz großen, also Ozzy Osbourne gehört ja zu den Ikonen einfach der Gitarrenmusik, ja, und dementsprechend ist das schon, war das schon eine Nummer. Also das war schon krass. Hast du Bezug irgendwie überhaupt so zu Black Sabbath gehabt, so selber?
Also ich will jetzt überhaupt nicht lügen, deswegen nicht wirklich. Also klar, Paranoid war so ein Song, den habe ich irgendwie auch, den hat man dann in der Schule zum Beispiel auch performt oder in der Schülerband oder mit einem Musikprojekt dann irgendwann mal gemacht. Da sind mir die Lyrics immer noch ziemlich sehr im Gedächtnis geblieben tatsächlich, durchs Singen halt. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war jetzt ein riesen Black Sabbath-Fan. Ich hab die immer als absoluter, ja, für mich war das immer der Startstoß für das Thema Metal. So, Punkt. Und das gibt's wenige, vielleicht noch Deep Purple, die sich daneben anreihen könnten. Und dementsprechend habe ich den Wert dieser Band dann doch immer sehr, sehr hoch angesehen. Die hatten vor ein paar Jahren, als sie wieder zurückgekommen haben, ich glaube, das war sogar, das Album hieß, glaube ich, The End oder sowas, wo sie sich wieder zusammengefunden hatten, so in der fast schon klassischen Besetzung. Das fand ich nochmal sehr interessant und sehr cool auch. Also habe ich auch mal reingehört gehabt und hat mir sehr gut gefallen. Ja, und ey, ganz ehrlich, mein absoluter Lieblingssong immer noch von Black Sabbath und irgendwie catcht mich da keiner von den anderen Songs, ist halt immer noch War Pigs.
Ja, also
ich
geil.
Ich mag einfach dieses dieser super lange langsame Anfang, dann dieses fast schon alleine Singen von Ozzy selber und dann crashen dann die anderen Instrumente mit rein und dann hat das so einen unglaublichen, keine Ahnung, es hat so ein, es, wenn man überlegt, wo wir vom Härtegrad mittlerweile sind, und da hatten wir eben über das Psychofang gesprochen, das war ja damals das Härteste, was du hören konntest, und ich finde, dafür, dass es das für uns vielleicht sehr soft anhört mittlerweile, war das aber immer noch eine wirklich gute Darbietung, wie man so Kriegsthemen auch wirklich in einem Audiogewandt halt rüberbringen kann. Dieses Desolate, dieses Böse, dieses, es hatte halt so eine gewisse, auch wieder diese Aura um sich herum, die dann mehr noch transportiert hat als die Lyrics. Und das finde ich bei War Pigs immer ganz besonders. Das war bei War Pigs immer die größte Situation, ja, genau.
Ich habe tatsächlich, also ich habe auch mit Black Sabbath nicht so viel am Hut gehabt, jemals. Die Hits natürlich, klar, alle so, aber ich habe auch tatsächlich, dass die 2016 am Ring nicht spielen konnten, weil es ja wieder abgesagt wurde, war für mich auch irgendwie so ein, oh ja, hätte ich gerne gesehen, aber naja, ist halt auch okay, wenn nicht, ne?
Ja.
Und dass das natürlich irgendwie eine der letzten Gelegenheiten war, wo man halt realistischerweise hätte sehen können, vielleicht das natürlich auch mies. Ich habe aber in das 2020er Album Ordinary Man, sein Solo-Album, das habe ich sehr viel gehört. Damals war auch Corona-Zeit und irgendwie dann auch einfach mal andere Sachen so ein bisschen reingehört. Und da habe ich, also ich weiß nicht, ob du das Video zufällig von Ordinary Man kennst. Du wirst aber mit Sicherheit das Video von Johnny Cash Hurt kennen.
Ja.
Und tatsächlich hat das einen ähnlichen Vibe, wirklich. Und das ist halt 5 Jahre alt, ne? Und das ist halt, er sitzt irgendwie in seinem Privatkino zu Hause und schaut sich nochmal so alte Aufnahmen an und irgendwann kommt seine Frau halt auch rein und so. Und ich habe damals, ich weiß das noch sehr genau, ich habe das bei meiner besten Freundin irgendwie zu Hause auf der Couch gesehen und habe halt fast geheult, weil mich das so mitgenommen hat, weil das halt auch so dieser Johnny Cash-Moment, also wo du auch wenn man das Video, glaube ich, in seinem Leben zum ersten Mal gesehen hat und dann begriffen hat, dass das das Letzte war, was der Mann irgendwie quasi der Welt hinterlassen hat, und dann irgendwie das Gefühl bekommst, okay, das könnte jetzt auch so ein Moment sein. Das hat mich wirklich krass getroffen. So irgendwie, weil ich dann halt gedacht habe, okay, wow, das ist halt eine Ikone, ne? Bin dann froh, dass er doch noch ein paar Jahre mehr hatte. Ja. Ja. Aber trotzdem war das für mich damals schon so ein gedanklicher Abschied. Und dass er dann natürlich dann trotzdem noch, ich glaube, danach hat er immer noch Musik rausgebracht, fand ich crazy, so.
Ja.
Aber ja, das ist passiert. Ich glaube, man kann es zumindest erwähnen. Zwei Tage später ist dann auch Hulk Hogan von uns gegangen. Da dachte ich halt auch so, okay, wow.
Du jetzt bist da mehr halt dran, weil du Wrestling hast. Für mich
ist ja, das. Ja, aber auch, ich habe keinen großen Bezug zu Hulk Hogan. Ich fand den auch als Wrestler immer relativ uninteressant, so. Und das war mir alles viel zu viel American.
Blablabla. Ja, und zuletzt war der auch nicht ganz
der unkritisch. War auch, gar auch wirklich eine ganz kontroverse Figur zuletzt. Aber es war natürlich trotzdem eine der Figuren der Popkultur in den 80er, 90er Jahren. Und wenn du dann auch innerhalb von zwei Tagen gehen sehr große Namen von dieser Welt, denkst du halt auch erstmal so, okay, was ist hier gerade los? So.
Ja.
Und jetzt kürzlich ist dann auch noch der Brent Hinds von Mastodon.
Und das ist, da habe ich echt eine gewisse Tragik mit drin, weil es ist ja definitiv. Es ist ja auch alles so ein bisschen sehr kaputt gegangen zwischen ihm und seinen Bandmitgliedern zuletzt jetzt. Auch mit dann teilweise sehr unschönen öffentlichen Statements in Richtung seiner ehemaligen Band. Und man fragt sich dann, was ist da, ne, wenn man dann kurz danach, nach diesen ganzen Aussagen, auf einmal hört, dass diese Person dann stirbt, was ist da alles schiefgelaufen bei ihm? Also, wer weiß, ob der auf irgendwelchen Substanzen leider Gottes dann da kleben geblieben ist oder auch eine mentale Episode hatte, die dann darin quasi entstanden ist, ist natürlich dann schade. Und auch, also Brent Hinds, Mastodon ist auch einfach auch so ein ikonischer Status eigentlich. Vielleicht nicht so groß wie Ozzy, aber auf jeden Fall. Ey, also als das passiert ist, habe ich super viele gesehen, die sich auch darauf nochmal berufen haben, auf Mastodon an sich und auch auf Brent Hinds, auf seine Arbeit, auf seine Riffs, die er geschrieben hat. Und ja, ist schon krass, ne? Es ist schon heftig, das irgendwie dann mitzuerleben, dass es dann so geendet ist im Endeffekt.
Es ist halt auch, also ich meine, das war halt für viele auch einfach traurig mit anzusehen, dass diese Band halt irgendwie auseinanderfällt, wenn man so will, weil er ist ja halt auch eine sehr wichtige Figur und Stimme gewesen, aber manchmal hat man das ja auch, dass solche Bands sich dann irgendwie nochmal zusammenraufen irgendwie.
Ja.
Das ist in dem Fall natürlich dann schwierig.
Ja.
Um es jetzt, auch wenn es makaber klingt, aber es ist natürlich
dann. Ja. Nee, ist richtig.
Es ist ja dann einfach vorbei und das macht, also das ist für mich halt auch irgendwie so diese Tragik dahinter. Bei einer Band, die ohnehin viel größer ist, glaube ich, als man das immer denkt. Also.
Ja.
Ne?
Die haben ihren Einfluss, das muss man denen schon lassen, ne? Und, haben ja auch dieses Thema Sludge, Stoner, Doom auch viel breiter und viel publiker gemacht als manch andere Bands, ne?
Hm.
Klar hast du da auch so Sachen wie Queens of the Stone Age, die da in der Ecke irgendwo aber nicht so hart sind, oder vielleicht Electric Wizard, aber die auch nicht so bekannt waren. Aber Mastodon ist schon ein Name, der für viele eine Brücke war zu weiteren Genres, die dahinter lagen.
Absolut, absolut.
Ja, und auch größenordnungstechnisch halt einfach auch schon große Sachen gespielt haben für das, was sie halt sind. Das war halt schon auch diverse Auftritte im Fernsehen und sowas, ne? Late-Night-Shows und sowas. Also die sind schon weit rumgekommen und werden auch noch weiter rumkommen. Ich denke nicht, dass es das Ende von denen bedeuten wird komplett, aber es ist schon, ja, ist schade. Ist ein wichtiges Mitglied gewesen, Gründungsmitglied. Und das war ja auch was, womit sich die Band auch so brüsten konnten, dass sie so lange auch unterwegs waren zusammen. Ist halt, ja. Schade, dass es dann so geendet ist im Endeffekt. Ne?
Ja.
Naja.
Ich überlege gerade, ob wir jetzt hier noch weiterspringen. Aber ich glaube, und vielleicht mache ich schon mal einen Spoiler für die nächste Folge, weil wenn nämlich alles gut läuft, dann sehen wir beide uns nämlich zur Abwechslung für eine Aufnahme mal wieder in Persona. Denn wenn ich das jetzt alles so richtig überschlagen habe, dann werden wir vermutlich für das Reeperbahn-Festival. Oder kommt das nicht so aus?
Hast du das im Blick? Ist eine gute Frage. Jetzt muss ich selber mal gucken. Warte mal, jetzt bist du mich hier kalten Fuß
an. Kommt eigentlich nicht aus. Vielleicht. Jetzt habe ich schon zu viel versprochen.
Nein, doch, es würde eventuell auskommen. Wir könnten das auch so drehen, dass es auskommt.
Oder mögliche, also wie ihr seht, wir sind super vorbereitet. Aber also der Gedanke ist halt, wir sind auf dem Reeperbahn-Festival, der liebe Lin und ich halt auch. Und das ist Mitte September. Vielleicht gibt's einfach eine kurze Sonderfolge noch irgendwie on top. Vielleicht für die Woche drauf oder die wir relativ kurz danach raushauen. Und wir machen dann einfach regulär.
Am Montag vorher.
Genau. Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen was auf der Liste und
ja, wir müssen doch einfach was von unserem Sommer noch erzählen. Wir haben ja beide super viel im Sommer gemacht, da haben wir jetzt gar nicht drauf eingegangen.
Ja, aber wenn ich jetzt aushole, dann wird's halt auf jeden Fall nochmal richtig
lang. Das können wir jetzt nicht mehr bringen. Nee. Aber wir müssen auf jeden Fall beide noch von unseren Erfahrungen, wir haben auch noch so ein bisschen was, wir wollen auch ein bisschen das Jahr schon mal Revue passieren lassen, wie ich das gerade sehe.
Ja.
Das müssen wir auf jeden Fall noch nachholen in der nächsten Folge.
Das machen wir alles. Dann würde ich nämlich sagen, lass uns doch einfach in unsere Liste springen. Und ihr kriegt dann einfach in der nächsten Folge, nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit dafür. Ey, und an der Stelle, ne, wenn ihr schon wieder Kopf schüttelt, sorry. Aber dafür, die Leute, also ich glaube, ihr freut euch aber auch, wenn wir euch ein bisschen mehr Musik geben. Und wie war das in dem einen Kommentar? Ich habe jetzt 10 Minuten von diesem Podcast gehört, die haben nicht einmal über Musik gesprochen, da habe ich ausgemacht. Und die erste Minute später haben wir dann angefangen, über Noclus zu sprechen.
Ja, true.
Ja, also deswegen sorry für das vielleicht ein bisschen chaotische Reinkommen in dieses zweite Part 2 von diesem Jahr.
Bis hierhin mithören, ja. Super.
Aber nächste Folge gibt's auf jeden Fall, das kann man ja schon mal vielleicht sagen, ein Recap. Ich war ja bei Oasis und es geht nicht nur um Oasis, keine Sorge, aber es geht auch um die ganze Erfahrung und Konzert in London und so weiter. Und das war schon einmalig, ich möchte ja schon ein bisschen was schildern. Ja,
da sollten wir schon drüber reden.
Und dann gehen wir noch mal so ein bisschen irgendwie über andere Themen. So.
Über andere Themen.
Wir haben Ideen, gibt's satt. So.
Genau.
Fangen wir an mit Musik.
Ja. Und ich darf anfangen, richtig?
Ja, das war die.
Okay. Ja, ich starte mit einem Album, was letzte Woche rausgekommen ist. Glaube ich, letzte Woche? Ja, letzte Woche. Und zwar Wrong Side of Heaven von der Band End It. Hardcore-Band aus den USA. Hat mir richtig gut gefallen. Schön zackig, schön schnell. Nicht so proletenhaft, wie man das so schön manchmal hat im Hardcore. Ja, wirklich, also es ist auch kein Song, ein Song, der über 3 Minuten ist und der Rest alles darunter. Und davon nehme ich den Song Live Sublime. Der ist richtig nice, hat einen schönen, ja, tanzbaren Beat, finde ich. Und das Video ist halt auch so in so einer PS1-Grafik gedreht, geil, also gemacht. Das ist eigentlich ziemlich nice. Dann als nächstes von der Band Only Living Witness, eine Asbach-uralte Band, das Album Prone Mortal Form von 93, ist mir durch Mutuals, wie man sie so schön nennt, auf den Social Medias empfohlen worden oder vorgeschlagen worden. Klingt im ersten Moment wie ein komisches Hardrock-Album, aber es ist anscheinend, irgendwie hat das was mit dem New York Hardcore zu tun tatsächlich.
Okay.
Also stellt euch das vor, Hardcore, Hardrock-Riff mit Clean-Gesang, aber irgendwie hat's einen leichten Hardcore-Edge dran, finde ich irgendwie ganz geil. Und von dem Album nehme ich den Song Twitching Tongues und du darfst gerne mal raten, welche Band sich davon hat inspirieren lassen.
Finde ich geil.
Von diesem Namen. Und dann zum Schluss, als letztes nehme ich noch, jetzt muss ich gerade mal schauen, in meine lustige Liste, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Genau, zum Schluss nehme ich von der Band Kitty, die kennt man ja, nehme ich die neue Auflage von Spit. Die haben eine aktuelle Version von Spit rausgehauen.
Geil.
Gefällt mir irgendwie gut. Hat weniger New-Metal-Anleihen als vielmehr so dieses Groove-Metalige. Also es ist schon irgendwie mehr Metal als New-Metal. Aber fand ich ganz cool, dass sie es noch mal rausgekramt haben. Die bringen auch noch mal eine EP mit, auch Brackish zum Beispiel, noch mit noch mal einer neuen Version raus. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ich mag Kitty. Irgendwie sind die so Underdogs des New Metal gewesen und von meiner Seite aus könnten die gerne noch ein bisschen bekannter wieder sein.
Ja.
Ja. Geil. Das war's.
Ich nehme von der Band Creeper.
Creeper.
Die haben wir am Ring und beim Hierra und Air. Haben wir auch drüber gesprochen, aber haben wir jetzt zweimal gesehen. Oder ich zumindest zweimal. Die haben bisschen länger vor ein paar Wochen den Song Headstones rausgebracht. Geht auch in diese nach wie vor Goth-Rock-Ghost-eske Richtung, aber hat noch ein bisschen Pfiff, so finde ich geil. Macht richtig Bock und ganz, ganz kleine Story. Ich war ja, wie gesagt, bei Oasis in London und wir waren in einem Vans-Store und meine Freundin hat sich da neue Schuhe gekauft und ich stand da so ein bisschen geguckt und dann kam eine Verkäuferin und meinte so, hey, I like a shirt. Und ich hatte halt ein Creeper-Shirt an.
Ah.
Und ich so, Ja, danke, coole Band. Und sie so, ja, was ist dein Lieblingssong? Und dann haben wir so ein bisschen über die geschnackt und so. Und dann fiel mir halt ein, so, fuck, Creeper sind halt auch in der UK halt voll groß.
Ja.
Also viel, viel größer als bei uns. Und ja, haben wir halt auf einmal so ein Fan-Talk gemacht über die.
Ach, fand cool.
Ich ganz funny, habe ich auch nicht so kaum gesehen. Gefällt mir sehr gut, guter Song. Ich mache weiter mit Grand, nee, mit Fries. Fries haben ein neues Album natürlich angekündigt.
Ja.
Das wird, weiß gar nicht, wann kommt denn das raus? Im Oktober oder so. Nämlich Horizons West, die Fortsetzung von Horizons East. 3. Oktober kommt das Album. Dauert gar nicht mehr so lang. Und die erste Single davon, Nash, ist richtig, richtig fies auf die Fresse, aber auch klingt sehr modern. Bisschen groovy, aber ist geil. Es ist richtig cool, macht richtig Bock.
Muss ich mal reinhören.
Ja, ja, das also hat auch irgendwie auf einmal einen Breakdown so am Ende. Das auch jetzt ein bisschen so eine Price-Seite, die man schon Jahre nicht mehr gehört hat. Und dann nehme ich noch von All Time Low den Song The Weather. Der ist mir den ganzen Sommer über nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ja, ist ein richtig schöner, hat so einen leichten Herbst-Vibe, aber auch schon, er geht schon so in diese, hat schon so mehr Emo als Pop-Punk drin. Hat halt auch diese Message so von wegen so, ey, wenn ich dich wiedersehe, möchte ich halt einfach nicht über das Wetter reden, sondern einfach über andere Dinge. So, und irgendwie so sehr relatable, finde ich. Mhm. Und boah, der Chorus ist richtig, es ist richtig nice, richtig schön, schöner Song. Schöner, so Emo-Pop-Punk.
Schöner Song.
Finde ich auch mal erfrischend, dass man sich auch mal auf andere Songs beziehen kann bei denen, außer Dear Maria, Count Me In.
Ja.
So, und so. Bei mir geht da im Hintergrund nämlich jetzt die Sonne wirklich langsam unter. Deswegen passt das auch gerade ganz gut. Für die nächste Folge besorge ich mir irgendwo ein cooleres Licht, damit das hier nicht gleich in so einen richtigen Pixel-Zirkus hier endet.
Ja.
Und schließe damit diese Folge, würde ich sagen.
Alles klar.
Danke für deine Zeit, lieber Lin, wie immer.
Danke für deine Zeit, lieber Mike.
Kann man ja auch mal sagen.
Ja.
Danke fürs Zuhören, liebe Leute. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Wie immer gerne bei Instagram unter Morkop Podcasts findet ihr uns. Gerne Feedback geben, gerne Input geben. Auch vielleicht so ein paar Themenwünsche. Schauen wir mal, was wir da so unterbringen können. Und wir sind beim Reeperbahn-Festival, laufen wir so rum. Vielleicht seid ihr auch einfach in Hamburg. Wenn ihr uns seht, quatscht uns an. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.